ARD. Talk mit Tees.
Ich habe mein ganzes Leben damit zugebracht, dass mir Menschen sagen, dass ich aufgrund dessen, dass ich aussehe, wie ich aussehe, weniger verdient habe. Wer von uns war schon mal wütend und hat sich dann besser gefühlt, nachdem er jemand anderen auch einen schlechten Tag gemacht hat? Du zündest einfach ein Feuer an, das wird einfach nur größer, aber nicht besser. Das ist die Lebenswirklichkeit von übergewichtigen Menschen und die Lebenswirklichkeit von sehr, sehr, sehr vielen Frauen, weil Frauen wahnsinnig gerne Frauen beim Leben korrigieren. Dann hat er zum Handschuhfach gegriffen und ich dachte, okay, jetzt erschießt er mich. Jetzt holt er da eine Waffe raus, toll, jetzt sterbe ich hier mitten im Stau. Dann gehst du zu einem wildfremden Menschen, der Eis isst, stellst dich dahin und sagst ihm, du solltest das nicht essen, du siehst eh schon so scheiße aus. Und ich frage mich, was passiert in den Köpfen solcher Menschen? Glaubst du wirklich, du tust was Gutes? Scheitern, und das ganz ehrlich, ey, das gehört zum Leben dazu. Wer von uns tut es nicht? Und ich behaupte auch immer, und es stimmt auch, ich scheitere mich nach oben.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche besonders gerne mit Menschen natürlich, die uns Dinge klarer sehen lassen, die uns Dinge mitgeben können für unser eigenes Leben. Und Comedienne und Autorin Nicole Jäger ist so eine. Sie war eine meiner absoluten Lieblingsgäste in den letzten Jahren. Und zum neuen Buch, Du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein, wollte ich auf jeden Fall mit ihr sprechen. Wer sie noch nicht kennt, Nicole ist Comedienne. Aufgewachsen in dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, die ewige Angst zu scheitern, hat damals eine Essstörung entwickelt. Es gab einen Unfall beim Trampolinspringen. Sie war Leistungssportlerin, daraufhin 2 Jahre im Rollstuhl. Auch das führte zu einem Mangel an Selbstwert, war aber nicht der alleinige Auslöser. Sie hat zeitweise über 300 Kilo gewogen, hat dann beschlossen, ihr Leben zu ändern, nach einer Panikattacke, von der sie dachte, es sei ein Herzinfarkt. Sie hat damals über 150 Kilo abgenommen, wurde Abnehmcoach, hat einen Bestseller geschrieben, Die Fettlöserin, hat mittlerweile vielen Menschen geholfen, ein Selbstwertgefühl zu bekommen. Dank ihr trauen sich manche das erste Mal ins Schwimmbad. Vor einem Jahr haben wir über all das gesprochen im Talk mit Thies Podcast. Hört ihn euch bitte an, wenn euch die Folge heute auch gefällt. Aber auch Nicole kennt die Situation, dass du plötzlich all das, was du weißt und was du gelernt hast, vergisst plötzlich mal wieder. Ich zitiere mal aus dem neuen Buch, das fühlt sich manchmal so viel an. Ich sein und für andere lustig sein und an mir arbeiten und weiterkommen und nicht aufgeben. Nicht aufgeben ist kackschwer. Und aushalten und durchhalten und mit so vielen Dingen immer wieder von vorne anfangen müssen, weil ich mit dem Arsch oder meinen Gedanken das umreiße, was ich mit den Händen versuche aufzutürmen. Sie hat das neue Buch geschrieben über einen Roadtrip, den sie gemacht hat vor einem Jahr, weil sie zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr glücklich war, sich leer fühlte. Es war eine Art Flucht, die sich aber gelohnt hat. Wir haben uns in Hamburg wieder getroffen, in ihrer Heimatstadt, und es wird wieder inspirierend, wahnsinnig lustig und ehrlich und menschlich, und man wird das Gefühl nicht los, dass eine Begegnung mit ihr ein wirkliches Geschenk ist.
Ein Podcast von SWR 3.
Nicole Jäger ist wieder da.
Ja, und ich freue mich, da zu sein. Hi.
Ja, wir machen das jetzt einmal im Jahr.
Oder? Das ist auch so schön. Ich habe mich richtig drauf gefreut.
Wir machen das einmal im Jahr. Es ist dein 10. Bühnenjahr, hast du mir gerade eben gesagt.
Genau, ich gehe gerade 10. Ja.
Und du hast noch nie so viel gearbeitet wie jetzt.
Ja, es kommt viel zusammen gerade, so mit Buchrelease und Bühne und irgendwie starten wir noch einen TikTok-Kanal und ich habe noch 2 Podcasts. Also langweilig ist nicht.
Und deine Katze kriegt dich kaum noch zu sehen.
Ja, die Arme. Und weißt du, was das Schlimme ist? Die hat gerade Ohrenschmerzen. Ja, so, die arme Maus hat Ohrenschmerzen und sieht mich kaum.
Woher weiß man eigentlich, dass eine Katze Ohrenschmerzen hat?
Ja, das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, du merkst als Haustierbesitzer, da können wahrscheinlich alle Haustierbesitzer zustimmen, dass du es einfach merkst, wenn es deinem Tier nicht gut geht. Und bei Katzen, in meinem Fall zumindest, hat sie angefangen, den Kopf immer so komisch zu schütteln. Und dann hat sie sich vermehrt häufig auf der Seite gekratzt und hält den Kopf so ein bisschen schief. Und dann dachte ich, okay, jetzt sind wieder die Zähne, weil es wurden ihr gerade vor ein paar Monaten alle Zähne gezogen, bis auf 3. Oh. Und es ist ein kleines Montagsmodell. So. Aber sie ist bezaubernd und sie ist sonst topfit. So.
Jetzt kann Maus keine Mäuse mehr fangen.
Maus konnte vorher sehr gut Mäuse fangen und ich find's nicht schade, dass das nicht mehr geht.
Hast du sie Maus genannt?
Ich habe sie Maus genannt, ja. Also eigentlich. Ich habe sie geholt in der Pandemie und dann hieß sie, mehr durch einen Witz, halt Pandeminka. Mhm. Und das hat sich aber nicht durchgesetzt, weil irgendwann war es halt die Maus und auf Maus hört sie auch. Vielleicht, weil ich sie auch immer so nenne, kann ja sein. Ja, genau, und jetzt heißt sie Maus. Was sie Gott sei Dank nicht weiß, wie ironisch das ist.
Nicole, du hast ein Buch wieder geschrieben. Du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein. Es geht wieder um alle Themen deines Lebens, inklusive eines Roadtrips, den du vor knapp einem Jahr gemacht hast. Und witzigerweise, als wir das letzte Mal gesprochen haben, warst du gerade ein paar Tage von diesem Roadtrip zurück.
Ja, ne?
Das war genau der Trip.
Ja, genau.
Da wusste nämlich keiner irgendwie, wo bist du jetzt eigentlich hin? Dann sagte mir dein Manager, der Marc, sagte mir dann, ja, die Nicole ist da. Und dann kam Nicole aber und sagte, ich war aber ganz woanders.
Ja.
Weil du eigentlich ursprünglich ganz woanders sein wolltest.
Ja, ich habe ein bisschen, ich will nicht sagen den Verstand verloren, aber kurz davor. Und bin tatsächlich völlig planlos ins Auto gesprungen und hatte den Plan, darüber schreibe ich auch, hatte eigentlich nur die Idee, ich war in München zu dem Zeitpunkt, nach der Tour und dachte so, ich glaube, ich will ans Meer. Ich muss ans Meer. Es war so dieses, ich muss weg und ich muss ans Meer.
Du warst aber schon mit dem Auto in München.
Ja, genau.
Mit dem Bulli. Also eine kleine Tour wolltest du schon machen. So.
Genau, ja, aber nicht mit dem Bulli, ganz normales Auto.
Ja, okay.
So. Und ich war nicht in München, weil ich eine Tour machen wollte, sondern weil ich Dreharbeiten hatte vorher. Das heißt, ich hatte Tourabschluss, Dreharbeiten und hatte noch einen Termin und wollte dann eigentlich zurück nach Hamburg, weil dann hatte ich das erste Mal seit Monaten ein paar freie Tage und dachte so, bin ich ins Auto gesprungen und dachte, jetzt fahre ich kurz ans Meer. Nicht, dass ich Ahnung hätte, wo von München aus jetzt direkt das nächste Meer ist, weil frag mich bitte nicht nach meinen Geografiekenntnissen. Aber ja, dann habe ich gedacht, fahre ich ans Wasser und damit ging es los. Und ich glaube, knapp 6 Wochen später war ich dann wieder zu Hause.
Nicht einmal deine beste Freundin wusste, wo du bist. Und das Buch beginnt ja auch mit einem WhatsApp-Dialog, der komplett erfunden ist.
Nein, der komplett stimmt.
Das stimmt. Du, habt ihr zufällig ein Buch dafür, Nicole? Mal gucken gerade. Nein, da kein Buch da. Okay, pass auf. Ich würde gerne mit diesem WhatsApp-Dialog ganz kurz lesen. Ich spiele dann deine beste Freundin, denn ich habe... Zum Glück, also ich habe Nicole jetzt mein Buch
gegeben. Oh, wahnsinnig gerne, das ist eine schöne Idee.
Ich habe Nicole jetzt mein Buch gegeben. Ich habe es aber noch irgendwo. Ich hoffe, ich krieg's jetzt hier. Ich habe es noch digital, nämlich. Eigentlich. Gut, also, du sitzt auf jeden Fall auf dem Bett des mit Abstand hässlichsten Hotelzimmers der Welt. Okay, gut.
Genau, es
also,
geht los. Auf Seite 12 geht der Dialog los.
Okay. Ich lese dann auch sozusagen die Nachrichten, die eingegangen sind.
Soll ich die Off-Texte lesen oder du?
Lies du mal was. Du bist die Autorin.
Okay. Kühlschrankmagnet. Ich sitze auf dem Bett des mit Abstand hässlichsten Hotelzimmers, das ich jemals bewohnt habe, und schaue auf mein Handy. Unzählige verpasste Nachrichten. Die meisten von meiner besten Freundin. Ich entsperre mein Display und öffne WhatsApp.
Hey, dir ging's die letzten Tage nicht so gut, oder? Ich wollte mal checken, ob du okay bist.
Einige Stunden später.
Was machst du heute eigentlich? Bist du schon auf dem Weg nach Hamburg? Lass mal hören.
3 Anrufe in Abwesenheit.
Muss ich mir Sorgen machen, dass du meine Nachrichten nicht liest? Ich habe den ganzen Tag noch nichts gehört. Melde dich mal.
2 Anrufe in Abwesenheit.
Boah.
6 Anrufe in Abwesenheit. Etwas später.
Melde dich jetzt gefälligst, bevor ich dir mit meinem nackten Arsch ins Gesicht springe, du blöde Kuh. Kann ich ja leiden, wenn ich nichts von dir höre.
17 Anrufe in Abwesenheit. Später.
Wehe dir, du bist tot. Ich schwöre dir, ich steige hinab, hole dich zurück und bringe dich eigenhändig nochmal um. Und davon abgesehen, wie, glaubst du bitte, soll ich deinen Sarg wegwuchten? Melde dich.
2 Stunden später. Selber fett. Und du kommst auch in die Hölle. Hinab. Frechheit.
Na endlich. Wo steckst du? Ist alles gut? Ich habe mir Sorgen gemacht. Du antwortest doch sonst immer so schnell. Bist du schon wieder zu Hause? Und, ich muss immer so hier, weil das Telefon so klein ist. Und auf jeden Fall haben wir Ehrenplätze im Fegefeuer. Verlass dich drauf.
Bist du zu Hause oder was machst du gerade?
Yep, ich hänge auf dem Sofa und plane deine Beerdigung. Soll ich rumkommen? Dann kann ich auch schon mal Maß nehmen für deinen Sarg. Möchtest du Konfetti auf deiner Beerdigung? Was ist los bei dir?
Luftballons bitte und Lichterketten. Ich schicke dir kurz mal meinen Standort, aber dreh nicht durch.
Okay, so jetzt kommt ein schön gelesener Text von dir noch.
Mein Handy fragt mich, ob ich meinen Live-Standort teilen möchte. Ich bejahe. Ein kleiner grüner Punkt zeigt auf 8 Meter genau, wo ich mich gerade befinde. Valence?
Ich glaube Valence, ne? Valence, weil es französisch ist. Ja, Valence.
Valence.
Da mal, wo so furchtbar viel Stau ist. Ab Valence ist bis unten an die Küste Stau. Und zwar auf 200 Kilometer Länge.
Man glaubt's gar nicht. Valence, Frankreich. Ich drücke auf Senden und warte auf 2 Dinge, von denen ich mir sicher bin, dass sie nahezu zeitgleich geschehen werden. zwei blaue Haken, die anzeigen, dass sie die Nachricht gelesen hat, und dann ein Anruf. Ich würde eine große Summe Geld darauf verwetten, dass zwischen den beiden Ereignissen weniger als 10 Sekunden vergehen werden. Es sind 5.
Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen?
Hey, Schatz.
Du bist wo? In fucking Frankreich? Du verarschst mich, oder? Du warst doch heute Morgen noch in München. Stimmt da irgendwas nicht? Stimmt der Live-Standort?
Ja, der ist korrekt.
Weinst du? Wurdest du entführt? Sag Pumpernickel, wenn ich ein Einsatzkommando schicken soll. Bist du allein? Kannst du reden? Verschleppen sie dich oder verkaufen sie dich als, keine Ahnung, als Sitzsack an irgendeinem Perversen?
Ich glaube...
Frankreich? Wie zur Hölle kommst du nach Frankreich? Und warum? Du kannst kein Französisch. Hast du überhaupt geschlafen? Und viel schlimmer, warum weiß ich nichts davon?
Das war eine spontane Entscheidung.
Spontane Entscheidung am Arsch. Muss ich dich holen? Soll ich einen Flieger buchen? Wo liegt überhaupt Valence? Habe ich noch nie gehört. Ist es nett? Was machst du da überhaupt? Ich google das Kaff jetzt.
Könntest du mal kurz Luft holen, Frau?
Okay, ich bin ganz ruhig. Erzähl, was ist los und warum wisperst du so? Bist du krank?
Ich muss leise sein.
Aha, weil?
Ich glaube, der Hotelbesitzer ist irre.
Was?
Der Hotelbesitzer, gruselig. Das ist so ein komischer Typ. Der hat mich beim Einchecken gefragt, ob ich denn keine Angst hätte, so ganz alleine zu reisen, als Frau.
Nicht ganz unberechtigte Frage.
Ja, schon. Aber dann meinte er, ich sei ja der einzige Gast im ganzen Hotel und ich solle mir keine Sorgen machen. Nachts sind hier manchmal komische Geräusche. Aber das ist nichts Schlimmes, meint er. Ich soll trotzdem vorsichtshalber die Tür lieber abschließen. Von innen. Aber es ist nichts, worüber ich mir Sorgen machen muss. Und seit einer halben Stunde kratzt da etwas an meiner Tür und versucht reinzukommen.
So, da haben wir den kleinen Einstieg so zu diesem Buch. Deine beste Freundin, das ist Felina.
Genau.
Felina Herrmann.
Jawohl.
Mit der du auch einen Podcast machst.
Das ist richtig.
Wo habt ihr euch kennengelernt?
Ich habe ursprünglich ja mal mit Menschen gearbeitet, die quasi mit ihrem Körper und Gewicht strugglen, also weil sie entweder übergewichtig sind oder bulimisch oder magersüchtig. Und sie war eine davon. Und irgendwann am Anfang haben wir zusammen gearbeitet und das war auch alles sehr erfolgreich. Und dann habe ich ja aufgehört zu arbeiten. Und dann haben wir den Kontakt aber nicht verloren. Und dann haben wir irgendwann, es beginnt wie die meisten Frauenfreundschaften, wir haben sehr viel miteinander getrunken auf einer Party. und seitdem irgendwie, ja, seitdem haben wir uns gefunden und lieben uns sehr. So.
Ja.
Da haben wir uns kennengelernt.
Mit der kann man Spaß haben. Merkt man auf jeden Fall an dem Dialog, gerade wenn da nichts dazu groß erfunden wurde. Ja, also.
Tatsächlich sind die Gespräche so. Also sind natürlich dramaturgisch verdichtet, aber ja.
Ja. Interessant fand ich aber den Satz. Du hast nämlich geschrieben, ich lebe mit dir schon viele Jahre, du aber mit mir erst 10. Was bedeutet der Satz? Den hast du selbst im Buch geschrieben. Ich lebe mit dir schon viele Jahre, du erst seit knapp 10. Und da habe ich gesagt, was meint sie damit?
Wo habe ich das geschrieben?
Kann es sein, dass es in der Danksagung ist? Ich glaube, witzig, ja,
das ist eine gute,
und ich bin eigentlich total überzeugt.
Weil ich glaube, im Buch steht er nicht, dann steht er in der Danksagung.
Dann steht er in der Danksagung. Ja, deswegen müsstest du trotzdem, Frau Autorin, wissen, was gemeint ist.
Entschuldigung.
Felina, Frage. Also, erinnerst du dich? Ja. Gut, ich finde jetzt diesen Satz natürlich jetzt nicht so schnell, aber komischerweise und 10. Okay, also du weißt im Moment auch nicht genau,
nee, ich erinnere mich nicht, dass ich den geschrieben habe.
Das ist ja witzig. Nee, und dann habe ich mich gefragt, was um Himmels Willen bedeutet das? Okay, aber du weißt
frage es
auch
ich mich
nicht.
Jetzt auch.
Am Ende ist es ein Druckfehler und ich habe dich noch auf einen Druckfehler hingewiesen.
Das
sind die Leute, die
toll.
Besonders gehasst werden,
das
die
ist
einen
das
auch aufmerksam machen.
Oh, das Ding ist, es gibt ja kein Buch ohne Druckfehler. Das ist ja, es wird ja so mehr. Häufig gelesen. Ich habe dieses Buch, glaube ich, 10-mal Kontrolle gelesen. Es lesen mehrere Korrektur und hinterher weist dann immer irgendjemand darauf hin, so auf Seite 211, Zeile 5, da ist ein U zu viel. Und ich so, nein.
Und es nervt einen total, oder?
Voll.
Wenn man es weiß. Da sind 3 Millionen Buchstaben und ein paar sind falsch. Und man kriegt das manchmal nicht aus dem Kopf, ne?
Ich glaube, du stolperst dann auch erst drüber, wenn du es das erste Mal liest. Dann fällt es dir halt auf. So, wenn ich das Buch jetzt lese, das irgendwie fühlt sich an, als hätte ich noch Buchstabensalat, weil ich so häufig gelesen habe, dass du das irgendwann nicht mehr findest.
Du hast das Buch auf jeden Fall geschrieben aus dem Grund, dass du zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr glücklich warst, ja, oder aber auch zufrieden oder nicht so ängstlich oder schmerzfrei, weil du dich leer gefühlt hast, zerschossen, irgendwie unterschwellig traurig.
Mhm.
Alles deine Worte. Und dieser Satz, du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein. Wer hat ihn gesagt?
Am Ende tatsächlich ich glaube, dass das das irgendwann kam, das habe ich irgendwann mal jemandem gesagt, also ich habe es ständig gesagt, um genau zu sein, beim Arbeiten früher, wo ich das ursprünglich herhabe, weil das ist eine Sache, die schon sehr, sehr, sehr viele Jahre in meinem Kopf ist, also wirklich sehr viele Jahre. Ich habe dann vorher, bevor ich angefangen habe, mit Menschen zu arbeiten, also weit vor der jetzigen Karriere noch, da habe ich das immer gesagt, dass wenn jemand sich nicht gut fühlte oder das Gefühl hatte, nur weil ich aussehe, wie ich aussehe oder irgendwie so mich so unvollkommen fühle, da habe ich auch kein Recht auf Glück. Und da habe ich immer ganz vehement widersprochen. Also du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein, natürlich. Mhm. Also nur weil du jemand anderen nicht gefällst oder nicht normschön bist oder nur weil du übergewichtig bist oder vielleicht auch, weiß ich nicht, viel zu dünn oder was auch immer das dein, wie du findest, Makel ist, weil ich glaube erstmal nicht, dass das ein Makel ist, heißt es ja nicht, dass du kein Recht darauf hast, glücklich zu sein. Ja. Und das habe ich auch so gemeint. Und das galt für jeden Menschen auf diesem Planeten, aber offensichtlich nicht für mich. Mhm. Und das war eine ganz spannende Sache. Das heißt, es war schon immer da. Und ich musste es trotzdem für mich dann erstmal finden, weil es jemand anderen zu sagen so viel einfacher ist, als es für sich zu glauben.
Oder? Das hört man auch von TherapeutInnen immer, die selber nicht so klarkommen mit den Dingen, die sie selber natürlich völlig zu Recht auch anderen mitgeben, sie darauf hinweisen. Und dennoch, auch wenn man es weiß, ist es so schwer, es selber umzusetzen.
Ja, weil ich glaube, die Probleme eines anderen Menschen zu lösen, ist irgendwie immer einfacher.
Oder?
Ja, weil man auch immer glaubt, man selber hätte so eine leichte Sonderstellung, nicht besser zu sein, sondern natürlich, meine Probleme sind natürlich viel komplizierter als die aller anderen. Und ist ja auch, aber bei mir ist das aber folgendermaßen so. Und deswegen geht das nicht. Ja, und deswegen ist es natürlich, es ist auch, man muss sagen, das Buch heißt, du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein. Und ich bin davon wahnsinnig überzeugt und ich schreibe da ja auch drüber. Und das Buch hat auch recht. Aber das Buch schreibt ja auch darüber oder es erzählt ja auch davon, dass es gar nicht mal so einfach war, zu diesem Punkt zu kommen. Und dass ich erstmal über sehr viele Hürden krabbeln musste, um dann zu denken, ja, aber also es stimmt halt. Und es kann dir keiner wegnehmen. Das ist das Schöne an diesem Recht. So, es gehört dir.
Ja, man muss es nur auch wirklich umsetzen können. Du hast selber so viel geleistet bis zu einem tollen Körpergefühl. Und dennoch, schreibst du ja auch, meldet sich manchmal der Teil in dir, der an partieller Amnesie leidet und sehr selektiv all das vergisst, was du im Prinzip schon geschaffen hast, was wir auch zum Beispiel letztes Jahr gehört haben von dir, womit du auch so viele inspiriert hast. Und es gab auch wirklich so tolle Reaktionen. Und auch da, selbst mit diesem Gespräch, hast du so vielen auch schon wieder geholfen. Und dennoch gibt es auch für dich immer wieder Situationen, da bist du die 12-Jährige plötzlich wieder, weißt du? Ein Mädchen, das dick ist, ein Mädchen, das keine Liebe verdient. Wie häufig passiert dir das noch, obwohl du es ja besser weißt?
Zu zweifeln, das ist das Ding, ne? Ja. Ich zweifle halt manchmal an mir.
Und ich zweifeln klingt total harmlos. Und das tun wir doch alle.
Ja, das ist ja auch erstmal gesund.
Ja.
Also an dir selber zu zweifeln, ist ja nicht das Problem. Das zu glauben, was du dann denkst, das ist das Problem. Ach, es passiert schon auch. Man darf, glaube ich, nicht vergessen, ich bin ja, also dieses übergewichtige Mädchen, das glaubt nicht geliebt zu werden oder das glaubt es nicht verdient zu haben, das ist ja eher das Ding. Das ist ja mit mir zusammen nicht erwachsen geworden. Das darf man aber nicht vergessen. Das ist ja noch da. Also ich lebe ja in einer Gesellschaft, die mir ständig sagt, dass ich minderwertiger bin, weil ich anders aussehe. Also ich bin jetzt 42. Mhm. Ich habe mein ganzes Leben damit zugebracht, dass mir Menschen sagen, dass ich aufgrund dessen, dass ich aussehe, wie ich aussehe, weniger verdient habe. Da drüber hinauszuwachsen und erstmal zu wissen, okay, das stimmt nicht und das dann auch zu verinnerlichen, das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und wenn du damit aufgewachsen bist, und das ist in meinem Fall und das ist bei meiner Generation auch gar nicht so unüblich, dass man quasi damit aufwächst, dass du deine Aufgabe ist es, schön zu sein für alle anderen quasi und ansonsten irgendwie bitte, ja, keine Ahnung, sieh anders aus, nimm ab und so wie du aussiehst, wird das alles nichts, das ist ganz schwierig. Das kriegst du so schnell nicht raus und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es überhaupt rausbekomme und vielleicht muss ich das auch nicht. Ich muss so in der Lage sein, auch da nicht immer so auf dieses 12-jährige Kind zu hören.
Ja, man muss nur damit umgehen. Denn das 12-jährige Kind wird ja nie erwachsen. Das bleibt natürlich immer 12-jährig. Aber man kriegt es auch nicht wirklich raus.
Ne? Das stimmt.
Man muss nur die Instrumente haben, um damit umzugehen dann. Und manchmal sind die Instrumente irgendwie gerade nicht griffbereit, oder? Es gibt diese eine Situation, die du schilderst. Das war in Frankreich war das wahrscheinlich, wo du auch wirklich geschrieben hast, es ist wichtig für dich, nicht zurückzubeißen, wenn eine Frau dich ganz offen beleidigt, weil du, ich weiß nicht, ob ihr am Strand wart oder im Schwimmbad, weil du ein Spaghetti-Eis da ist. Ah. Und also wenn ich das lese in dem Buch, gab es diese Situation so? Oder darf man sie auch einfach etwas oder viel dramatischer machen, als sie in Wirklichkeit war?
Nee, Nein. Sie war tatsächlich genauso. Also das ganze Buch basiert auf Dingen, die wirklich so passiert sind.
Denn man kann es kaum glauben, dass diese Frau diese Frechheit besitzt und die sagt dir das ins Gesicht.
Das ist das Spannende und das ist ganz witzig, wenn du, oder auch nicht witzig, aber es ist ein ganz abgefahrenes Phänomen. Wenn du übergewichtig bist, glauben sehr viele Menschen, sie haben ein Recht darauf, dass lautstark zu bewerten, zu kommentieren und dir Tipps zu geben. Und das hat was mit diesem psychologischen Effekt zu tun, dass man übergewichtigen Menschen die Mündigkeit abspricht. Mhm. Offensichtlich bin ich nicht in der Lage, mich genug um mich zu kümmern. Glauben zumindest Menschen. Und deswegen haben sie ein Recht darauf, mich wie so ein kleines Kind zu korrigieren in dem, was ich mache. Und in dem Kapitel, wovon du sprichst, da geht es darum, dass ich halt nichts mache, außer am Wasser zu sitzen. Das war am Königssee.
Also am Königssee?
Genau, ja. Carcassonne, das ist in Frankreich, das war die Gruppe mit den, den Hatern.
Okay, genau. Ach, das war noch am Königssee.
Genau, das war noch ganz am Anfang. Und ich esse ein Spaghetti-Eis. Das ist alles, was ich tue. Und dann werde ich dafür sehr rüde darauf hingewiesen, dass so wie ich aussehe, sollte ich kein Eis essen. Und das ist die Lebenswirklichkeit von übergewichtigen Menschen und die Lebenswirklichkeit von sehr, sehr, sehr vielen Frauen, weil Frauen wahnsinnig gerne Frauen beim Leben korrigieren. Ich habe ja nichts gemacht, außer am Leben zu sein und Eis zu essen. Wie übrigens 98% aller anderen Anwesenden auch. Es war Sommer, es war warm, es war Sonnenschein und wir waren am See. Natürlich essen wir alle Eis.
Und für die ist Eis genauso ungesund, wenn man mal von ungesund sprechen möchte.
Genau, also das ist ja das. Also mir wird dann halt gesagt, pass mal auf, die Pommes solltest du nicht essen, die sind nicht gesund. Alle anderen essen sie auch, die sind dann ja nicht, wie du schon sagst, gesünder. Aber in meinem Fall unterliegt Essen immer einer Bewertung. Ich werde immer bewertet und das ist spannend.
Blicke kann ich verstehen, dass Menschen dann einfach so skeptisch gucken, sollte die jetzt Eis essen oder so. Das ist ja schon nicht okay, aber das kann ich nachvollziehen. Ich kann kaum nachvollziehen, dass man auf jemanden zugeht und es ausspricht.
Es ist wahnsinnig übergriffig und auch ein ganz komisches Verhalten, weil natürlich, also du kannst denken, was du möchtest, du kannst Vorurteile haben und Menschen gucken. Ich finde das schon komisch. Weil das sagt natürlich etwas über dich aus. Generell sagt solch ein Verhalten ja etwas über denjenigen aus, der es an die Tagesordnung legt und erstmal nichts über mich. Aber sich diesen, also stell dir mal vor, wie viel Energie du aufbringen musst, um aufzustehen an einem schönen Sommertag am See. Dann gehst du zu einem wildfremden Menschen, der Eis isst, stellst dich dahin und sagst ihm, du solltest das nicht essen, du siehst eh schon so scheiße aus. Und ich frage mich, was passiert in den Köpfen solcher Menschen? Glaubst du wirklich, du tust was Gutes? Glaubst du wirklich, dass du für irgendjemanden am See, für den Menschen, für dich gerade etwas tust, das etwas anderes bewirkt außer Schmerz?
Fragst du zurück manchmal?
Ich frage zurück.
Nach den Motiven. Warte, wie war das bei der Frau?
Ich habe sie dich gefragt, warum sie das sagt. Ich habe ihr gesagt, dass sie mich verletzt und dass sie es vielleicht gerade nicht weiß. Und eventuell, und ich unterstelle es ihr sogar, vielleicht nicht mal will, wobei ich das nicht glaube. Ich glaube, wenn du so viel Energie an den Tag legst, dann willst du auch jemanden verletzen. Aber dass sie mich verletzt und dass das nicht okay ist und dass sie alle Macht hatte, einen guten Moment zu schaffen, indem sie nichts sagt, indem sie was Nettes sagt, indem sie das alles nicht tut oder indem sie etwas Gutes tut. Und sie hat ihre Energie dazu genutzt, mich zu verletzen und dafür zu sorgen, dass ich mit einem wirklich sehr schlechten Gefühl jetzt einfach gehe. Und natürlich habe ich das Eis nicht gegessen. Und natürlich
Was hat sie gesagt daraufhin?
Nichts.
Einfach umgedreht?
Nee, sie blieb stehen. Ich bin gegangen. Und sie blieb stehen und sie war sehr verdattert. Und ich glaube, das ist das, was ich, also ich, wie du schon sagtest, ich beiße nicht mehr zurück, ich werde nicht laut, ich feinde nicht an, ich will das nicht, aber ich...
Denn du könntest, du bist schlagfertig, du könntest zurückschießen.
Ich könnte, aber ich glaube, das macht es nicht besser, weil dann bin ich die pöbelnde Übergewichtige. Das möchte ich aber nicht sein. Ich möchte, wenn Menschen mich verletzen, einfach nur, weil sie gerade können oder weil sie es gerade tun oder wenn sie etwas tun, das wirklich nicht das ist einfach so ungebührlich, ne? Dann möchte ich das sagen, weil vielleicht ändert das beim nächsten Mal was. Wenn ich pöble, dann trage ich diese schlechte Energie nur weiter. Wenn ich ihr aber sage, machen Sie das nicht, weil Sie tun jemandem damit weh. Vielleicht macht sie es beim nächsten Mal wirklich nicht.
Aber du hättest früher mal zurückgebissen, oder? Früher
es
schon.
Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hätte ich das getan, ja, vor vielen Jahren.
Und was hat es mit dir gemacht damals?
Nichts Gutes.
Also es fühlte sich nicht mal gut an?
Nein, es fühlt sich nicht gut an, weil es ist so ein bisschen, du bist halt getroffen und dann bellst du. Mhm. Und das, also wenn Wut, und das ist ja häufig bei so, wenn du körperlich angefeindet bist, dann hat es ja viel mit Wut und so auch häufig zu tun bei den Menschen. Wenn du auf Wut reagierst, dann machst du es nie besser. Vor allen Dingen machst du es auch für dich nicht besser. Und ich habe irgendwann gelernt, sehr bei mir zu bleiben und nicht so wahnsinnig im Außen rumzuhängen. Weil wenn du die ganze Zeit alles mitschneidest, was Menschen um dich herum über dich denken und sagen, dann wirst du bekloppt. Das kannst du nicht machen. Und ich versuche, so viel positive, gute Laune zu spreaden, wie es nur irgendwie geht. Ja. Und dazu gehört auch, dass ich nicht mehr zurückbeiße, weil ich es zulassen kann, verletzt zu sein und zu sagen, das ist nicht gut. Und ich versuche, das zu heilen. Ich versuche, mich zu heilen, innen und außen. Und dazu gehört auch, dass ich offen spreche.
Und dein Gehirn ist dankbar dafür, denn selbst wenn du gute Laune vorspielst, dein Gehirn kapiert es ja nicht, dass es vorgespielt ist. Dein Gehirn nimmt nur das Positive wahr. Insofern, das ist ein bisschen Selbstheilung dann natürlich auch.
Ja, genau. Und es ist halt, wenn du andere Menschen anmaust. Also wer von uns war schon mal wütend und hat sich dann besser gefühlt, nachdem er jemand anderen auch einen schlechten Tag gemacht hat?
Ja.
Das ist wie, du zündest einfach ein Feuer an. Das wird einfach nur größer, aber nicht besser.
Ja, weil diese Worte, die man auf jemand anderen schießt, du hast es auch, glaube ich, so formuliert, haben einen Rückstoß.
Ja.
Und das ist ganz wichtig für alle möglichen Situationen, sich das zu merken, es kommt immer wieder zu dir zurück. Also es bringt dir gar nichts Gutes.
Ne? Du sagst alles, was du sagst, alles, was aus dir herauskommt, das sagst du nicht nur einem anderen Menschen, das sagst du auch dir. Und das ist das Ding, du sagst es und du hörst es und du nimmst es immer mit.
Es sind Situationen, die dir unglaublich Energie rauben, ja, auch wenn du es weißt, aber das ist das Schlimme eben. Sie rauben dir Energie und du weißt es ja, dass das, was jemand anderes sagt, haben wir auch letztes Jahr wunderbar besprochen und auch wirklich eindrucksvoll, dass das nichts mit dir zu tun hat. Wenn der dich scheiße findet oder hässlich, ja, das ist nicht dein Problem. Sondern das ist einzig und allein sein Problem. Macht total Sinn. Es kann dir wirklich total egal sein, denn du siehst, ich habe viel gelernt bei Nicole bisher auch schon, du willst die Macht über deine eigenen Gefühle behalten. Du willst nicht jemand anderem Macht über dich geben. Das gilt für tausende Situationen und ich glaube, das hat wirklich ganz, ganz vielen geholfen. Die Frage ist nur, haben wir wirklich eine Chance, dieses Denken in den Griff zu bekommen?
Ja, man bekommt es in den Griff mit sehr viel Übung. Weil wenn man irgendwann verstanden hat, und das nicht nur intellektuell, sondern auch emotional, dass Hass, egal wie er aussieht, durch Wut oder nur Anfeindung, was auch immer da kommt, immer von unten kommt. Also halt immer von Menschen, die scheinbar der Meinung sind, sie müssten jetzt ihre Zeit und Energie in dich investieren, nur um deinen Tag schlechter zu machen. Das kann nichts über mich aussagen, weil die kennen mich nicht. Wenn dir jemand blöd kommt, das kann nicht dich meinen. Es sei denn, du hast, keine Ahnung, stehst auf seinem Fuß. Okay, vielleicht. Aber ansonsten kann es nicht dich meinen. Das heißt, es sagt etwas über diese Person aus. Es kommt immer von unten. Es kommt immer aus einer schwachen Position heraus und das, was der Mensch macht, ist zu versuchen, sich kurz ein bisschen besser zu fühlen, indem er sich auf deine Schultern stemmt und sich über dich erhebt, indem er versucht, dich auf sein Niveau runterzuziehen. Und wenn man das verstanden hat und wenn man weiß, dass wenn jemand dich anfeindet, sagt er etwas über sich aus, nämlich wie er sich fühlt, dann kann man das in den Griff bekommen. Und wenn man lernt, dass ich, und davon bin ich auch überzeugt, ich glaube, dass Hass und diese Wut, diese Anfeindung des Andersartigen gegenüber oder des anderen Körpers in meinem Fall zum Beispiel, etwas damit zu tun hat, dass irgendwo muss mal was ganz Dolles schiefgegangen sein. Da muss ganz viel Trauer vorherrschen, die niemals einen Weg irgendwo hingefunden hat. Und jetzt ist das, was geblieben ist, Wut. Und der Mensch kann damit nicht umgehen und projiziert es auf mich, weil ich offensichtlich Angriffsfläche biete.
Ja.
Und das ist jetzt kein Wortspiel, aber es ist natürlich auch, mein Körper ist natürlich eine Projektionsfläche für viele. Und da spielt sich dann ganz viel bei demjenigen ab und das schießt er in meine Richtung, um es kurz loszuwerden. Und ich gehe damit heute so um, in den meisten Fällen, dass ich denke, es tut mir leid. Und zwar nicht, dass ich so aussehe, sondern dass du dich so fühlst. Das tut mir wirklich leid.
Ja.
Und ich glaube, du brauchst etwas. Und ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht eine Umarmung, vielleicht mehr Liebe.
Auch vielleicht auch einen in die Fresse einfach.
Vielleicht ein paar aufs Maul.
Oh.
Kann sein. Aber dir fehlt etwas, du brauchst etwas. Und das ist aber auch nicht meine Verantwortung. Und das zu wissen, hilft mir sehr dabei, nicht mehr alles quasi mir zu Herzen zu nehmen.
Denn das Thema, das unter allem liegt, das ist Selbstwert.
Oh ja.
Bei dir in dem Fall auf jeden Fall natürlich, klar. Aber mir ist gerade der Gedanke gekommen, auch bei der anderen Person.
Ja, absolut.
Da ist auch eigentlich Selbstwert das Thema. Ne?
Absolut. Ich wurde auch in meinem ganzen Leben noch nie, und ich schwöre dir noch nie, von einem glücklichen Menschen gehatet. Ich hatte noch nie, dass irgendjemand, der wirklich, der erfolgreich ist und im Leben steht und der geliebt wird und das Gefühl hat, irgendwie auch zu lieben und alles, der so ein bisschen auf der Sonnenschein im Herzen hat, der ist noch nie auf die Idee gekommen zu sagen, Mensch, du irgendwie fette Kuh, solltest mal kein Spaghetti-Eis fressen. Ja. Noch nie. Das kommt immer von einer anderen Richtung. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, auch das muss man wissen.
Ja.
Auch über sich selber, das ist auch ein Mechanismus, den man bei sich selber beobachten kann. Wenn man sich an einem anderen Menschen stört, und ich glaube, das geht uns allen so, wir sind keiner von uns ist vorurteilsfrei, wir stören uns an etwas, darf man kurz mal zurücktreten und sich fragen, okay, warum eigentlich? Mhm. Warum stört mich, wie er aussieht oder sie? Warum stört mich, wie er oder sie sich benimmt oder sonst irgendwas? Warum stört mich das gerade? Und wenn man sich das erlaubt, das sich selber zu fragen, das ist unangenehm, weil da muss man ja in sich gucken. Aber wenn man sich das erlaubt, findet man oft Gründe. Also man denkt so, okay, es nervt mich, weil... Also super,
und dann arbeitet doch daran. Weil man wirklich in sein Innerstes vordringt und spätestens bei der 7. Warum-Frage, ja, du kannst wie ein kleines Kind immer weiter fragen, warum, glaube ich, fängst du fast schon an zu heulen.
Ja.
Weil die Erkenntnis so schlimm ist.
Ja, und weil es auch, aber es ist ja schön. Da verbirgt sich ja Heilung und Wachstum. Das ist ja was Gutes.
Heute ist ein guter Tag, glaube ich. Also wir sind hier wieder zusammen. Draußen scheint sogar die Sonne.
Immer wenn wir sprechen, haben wir Sonnenschein.
Und das in Hamburg. War das letztes
Mal
auch so in
Hamburg?
Okay. Wie geht es dir denn heute? Also 4 oder mehr?
Heute...
Ich hoffe ja mehr als auf eine 4. Aber die 4 ist immer so bei dir die kritische Grenze. Ne?
Du hoffst auf weniger als eine 4.
Ach, ich hoffe auf weniger als eine 4.
Richtig,
es geht andersrum.
Genau, du sprichst von meiner Schmerzskala. Ne?
Ja.
Genau, ich bin chronisch schmerzkrank. Ja,
weil auch dein Manager Marc dich auch öfter einfach mal fragt, um schnell zum Punkt zu kommen. Wie geht's dir heute? 4 oder mehr?
Das ist unsere Standardfrage am Morgen. Wo stehen wir heute? Und dann ist die Antwort, genau, also auf der Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 10 das Schlimmste ist. Ja. Es ist mehr als eine 4. Heute.
Oh.
Aber das ist kein Problem, es ist trotzdem ein sehr schöner Tag.
Okay, gut.
Getreu dem Motto von Karl Valentin. Ne? Ich habe es sogar drüber geschrieben. Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.
Regnet es auch. Das sind auch Schmerzen, mit denen du dein Leben lang eigentlich schon zu tun hast. Die sind chronisch. Man weiß auch gar nicht, woher sie kommen.
Genau, man vermutet, also sie sind chronisch seit meinem 15. Lebensjahr ungefähr. Und man vermutet, dass es ich hatte mal einen sehr starken Unfall und dass das quasi der Ursprung war, wo es dann losgegangen ist mit den Schmerzen. Aber es ist chronisch und es geht auch nicht mehr weg.
Es sind Schmerzen jeden Tag, man muss nur mit ihnen umgehen. Genau. Was sind die Momente, wo du diese Schmerzen gar nicht spürst, wenn du auf der Bühne stehst?
Ja, also... Da spüre ich sie auch, aber da ist es anders. Das kann ich ganz schwer erklären. Das liegt an dieser Bühnenmagic. Also die es ist ja, meine Schmerzen sind nicht eingebildet, deswegen sind sie natürlich nicht plötzlich weg. Aber Bühne ist, da ist Magie. Ich kann es nicht anders sagen. Mhm. Da ist Adrenalin, da ist irgendwie, da muss ich mich ganz dolle fokussieren, konzentrieren. Und dann sitzen da Hunderte von Menschen, die alle selber ganz viel Energie mitbringen und häufig auch. Und ich sage dir, das hilft. Ganz viel Liebe. Die haben Bock auf den Abend, die wollen lachen, die wollen, dass es jetzt laut und dreckig wird und ich verspreche, das wird es. Und dann haben wir zusammen Spaß. Und das ist ja auch Teil der ganzen Sache, dass ich selber natürlich so ein bisschen vergessen möchte und andere Menschen auch so ein bisschen den Alltag mal kurz von den Schultern anheben möchte und sagen möchte, komm, für 2 Stunden, Welt ist jetzt draußen, wir geben jetzt hier Vollgas. Und dann ist es weniger schlimm. Wenn ich von der Bühne komme, merke ich aber dann auch relativ fix, so nach 10 Minuten ungefähr, dass ich denke so, ach ja, richtig, da war ja was. Und das findet es gar nicht lustig, dass ich auf der Bühne stehe. Na gut. Aber ja, gut. Ich habe mich damit arrangiert.
Nach der Bühne fühlt sich es oft nicht ganz so gut an. Erst recht, wenn man in dem gefürchteten Hotelzimmer ist. Da überfällt ja den Einzelkünstler auch gerne wirklich die Einsamkeit und oder? Da ist man ja so isoliert wie nirgendwo anders.
Ja, das stimmt. Das ist ein ganz komischer Moment. Und das hat viele Leute sagen oder vermuten, vielleicht ist das bei anderen Künstlern auch so, dass es daran liegt, dass vorher so viele Leute da waren, die gejubelt haben, durch stehende Ovation und so weiter. In meinem Fall ist es aber, glaube ich, ich bin ein sehr introvertierter Mensch als Privatperson. Und wenn ich auf die Bühne gehe, kostet mich das ganz, ganz viel Energie, weil ich natürlich auch ganz viel raushaue. Ich bin ja nicht nur lustig, es ist ja auch ein sehr emotionales Programm. Und das soll es auch sein, weil Humor funktioniert einfach auch sehr gut mit generellen Emotionen. Und ich gebe halt wirklich richtig viel, so richtig, richtig viel. Und das ist ja auch sehr authentisch, was ich da gebe. Und ich schmeiße alles, mein ganzes Herz irgendwie dem Publikum irgendwie vor die Füße und sage, so, jetzt nehmt, wenn ihr wollt. Wenn nicht, okay, aber wenn ihr es gerade braucht, dann nehmt hin. Und dann bin ich erstmal im wahrsten Sinne des Wortes leer. Und dann kommst du in dieses Hotelzimmer, dann rauscht es mir in den Ohren. Ich habe sowieso einen Tinnitus auf beiden Ohren, aber du bist halb taub, weil der Arm ist sehr laut. Und dann sitzt du da, das ist plötzlich alles leise und dunkel und ich habe Schmerzen und denk so, mache ich hier eigentlich? Dann gehe ich sehr lange duschen, dann lege ich mich hin und dann stehe ich am nächsten Morgen wieder auf und dann wird weitergerockt.
Warum ist der Abend laut? Also in dem Sinne?
Weil es,
Also der Tinnitus kommt jetzt nicht vom Abend von der Lautstärke,
Nein, den habe ich seit vielen Jahren. Nein, aber
seit 4 Jahren oder vielen Jahren?
Seit vielen Jahren.
Das ist einfach nur Stress, kennen sehr viele.
Ja, genau.
Ja, okay.
Und also hunderte Menschen an einem Abend, die alle sehr laut lachen. Okay. Das ist laut. Und ich habe ein Mikrofon in der Hand und ich bin nicht leise auf der Bühne. Also ich habe das Prinzip eines Mikrofons und Verstärkers schon verstanden, so ist nicht.
Aber theoretisch bräuchtest du es nicht.
Ja, ganz viel Lärm im positiven Sinne. Aber ne? Also Leute, die lachen, das ist ja mit eines der besten Geräusche, die du haben kannst. Insofern alles gut. Aber wenn du dann in die Stille eines Hotelzimmers trittst oder eines geschlossenen Raums oder ich liebe das, nach der Show ins Auto zu steigen, dann machst du die Tür zu und dann ist das so, du bist in deinem faradayischen Käfig und du bist so hermetisch abgeriegelt.
Genau, so gedämmt
ist,
alles.
Ja, es ist einfach der beste Moment nach einer Show, ist dieser Augenblick, wo diese Tür zugeht im Auto und es ist einfach so fupp, und dann ist plötzlich Stille und dann denke ich so, okay, also erstens geschafft und zweitens war toll und jetzt kann ich auch wieder ich sein, jetzt kann ich mich abschminken und so und kann so wieder auf meine Batterien wieder aufladen. Aber das ist erstmal so ein Moment, wo ich denke, so, oh Gott, ist das toll. Also so, schließende Autos, ein super Geräusch.
Wie lange sitzt du dann da und machst erstmal nichts?
In dem Auto?
Ja, 2 Sekunden nur.
Ich muss ja Gott sei Dank nicht fahren. Ja. So, das ist danke ans Management. Nee, ich mache die Sitzheizung an, dann mache ich die Massagesitze an und dann werde ich ins Hotel gefahren. So, also die Zeit sitze ich da schon.
Aber wird Musik angemacht?
Nein, gar keine Geräusche. Ich mag auch erstmal dann meistens nicht reden. Ich möchte auch nichts essen. Ich hasse ja Kaugeräusche, deswegen geht das jetzt auch erstmal nicht. So, auch fürchterlich.
Auch deine eigenen, oder was?
Ja, nee, dann nach der Show geht das nicht. Da geht gar nichts. Und dann geht's ins Hotel. Das dauert ja immer noch eine Weile. Ja. Manchmal 1, 2, 3 Stunden, je nachdem, wo man noch hin muss. Und so sitze ich dann da und lasse mich durchkneten und kriege einen Wagen Popo und komme langsam wieder runter.
Die Frage, die über allem steht bei diesem Buch oder wenn man es gelesen hat, ist für mich, magst du dich zurzeit? Denn es ist ein Gefühl, das du zu dem Zeitpunkt, als du die Roadtour gemacht hast, lange vermisst gehabt hattest. Mit anderen Worten, als wir das letzte Mal gesprochen haben, das war eine Zeit, da mochtest du dich, obwohl da warst du ja gerade von der Reise zurück. Da mochtest du dich wieder.
Ja.
Und das hat auch angehalten bis jetzt?
Das hat angehalten, ja.
Das ist gut.
Ja, ich hätte ja mir vorgenommen, also eigentlich hatte ich ja gar nicht vor, über diesen Roadtrip zu schreiben. Das war ja nie ein Thema. Dann hatte ich überlegt, ein Buch zu schreiben. Da dachte ich, ja, okay, also wieder ein Buch zu schreiben. Ja, dann dann habe ich mit Rowold gesprochen. Ich so, ja, schreib doch darüber. Ich so, ja, weiß ich nicht. Ich weiß so gar nicht, was ich erzählen soll. Und dann habe ich beim Schreiben gemerkt, dass ich sehr viel gelernt habe. Also aus der Zeit selber. Und ob man es glaubt oder nicht, kaum schreibt man es auf, schon hilft es auch ein bisschen dabei, sich an den eigenen Kram zu erinnern. Ja. Also ich bin mehr oder weniger ganz fein eigentlich.
Ja. Und das Fazit dieses Trips war für dich ja auch, das Weglaufen war auch ganz gut. Also man darf auch mal weglaufen, hat deine Oma schon gesagt.
Ja, meine Oma hat schon gesagt, du darfst weglaufen, wenn es sein muss. Hauptsache, du kommst zurück, Mädchen.
Ja.
Und ehrlich gesagt, ja. Und darum dreht sich auch ganz viel in dem Buch. Wir haben so viele Glaubenssätze. Du musst stark sein. Du musst das schaffen. Du schaffst das schon. Du kriegst das schon hin. Was ist, wenn nicht? Was ist, wenn ich das mal nicht hinkriege? Was ist, wenn ich einfach auch mal nicht die starke Frau sein will oder der starke Mann sein will? Ich will das nicht immer. Ich kann das auch nicht immer. Und nee, ich laufe jetzt weg. Das habe ich ja gemacht. Ich bin weggelaufen. Ich bin ja auch, es endet ja nicht am Königssee. Ich bin ja bis in den tiefsten Süden Spaniens am Ende. Und denke so, ja, Ich war wirklich, ich bin auch wiedergekommen. Ich habe es gemacht, wie Oma gesagt hat. Und manchmal ist weglaufen und aussteigen und sagen, nee, ich kann das jetzt nicht. Und ich bin gerade nicht okay. Und das ist einfach auch okay, oder?
Absolut. Und Oma hat auch oft recht gehabt. Omas alleine schon, weil sie gutes Erdbeereis macht.
Ja, und weil Omas einfach auch, Omas halt recht haben. Da kann man nichts machen. Das ist das Gesetz.
Einer der wirklich berührendsten Momente in diesem Buch war alleine die Tatsache, dass deine Oma mit dem Sterben gewartet hat.
Ja.
Damit sie nicht an deinem Geburtstag stirbt. Also es ging, glaube ich, auch ums Abschalten der Geräte.
Ja, genau.
Wirklich, da musste ich weinen.
Ja,
als ich es gelesen habe.
Ich habe auch geweint beim Schreiben.
Ja, natürlich hast du geweint beim Schreiben. Also,
ja,
aber so war sie.
So, ja, so war sie. Sie war eine sehr taffe Frau. Sehr. Die bis zum Schluss gar nicht eitel, aber immer eitel war. Also halt, sie hat es gar kein Thema draus gemacht. Aber es war ihr trotzdem immer wichtig, dass sie sich selber irgendwie wohlfühlt. Und das war zum Schluss halt nicht mehr so. Und sie lag dann auch palliativ und so. Und dann kam dieses Gespräch, weil kurz bevor sie hat dann irgendwann entschieden, dass sie nicht mehr möchte. So. Mhm. Und hat dann...
Also ganz bevor, sie selber hat die Entscheidung getroffen.
Sie hat die Entscheidung. Sie wollte auch immer die Entscheidung treffen. Sie hat immer gesagt, ich möchte nicht in die Lage kommen, keine Entscheidung mehr treffen zu können. Okay. Und hat dann irgendwann gesagt, dass sie kann auch nicht mehr so. Und dann haben wir letztes Gespräch geführt, weil ich auf meinem Geburtstag, weil ich eigentlich wollte ich sie sehen, natürlich. Und wir haben eine sehr enge Bindung gehabt. Und dann hat sie es verneint, weil dafür war sie dann zu eitel dann doch wieder. Und ich glaube, sie wollte mich auch ein bisschen davor bewahren. Was soll ich sagen? Sie hat mir das beste Geburtstagsgeschenk gemacht, das ich jemals bekommen werde, weil sie eigentlich schon vorhatte, nicht mehr da zu sein und durchgehalten hat. Bis zum allerletzten Moment, weil sie nicht wollte, und das wäre sonst so gewesen, dass mein Geburtstag mit ihrem Todestag zusammenfällt.
Hat sie auch so ausgesprochen?
Ja. Also. Und dann haben wir gesprochen und dann hat sie gesagt, das ist das Einzige, was ich dir schenken kann, dass ich warte bis morgen. Jetzt müssen wir aufhören, darüber zu reden, sonst habe ich jetzt schon Pipi in den Augen.
Ich weiß.
Aber wie viel mehr kann dir ein Mensch schenken als einen ganzen Tag seines Lebens?
Ich glaube, etwas weniger dramatisch, und ich glaube, ich kann es jetzt ansprechen trotzdem. Das war die andere Situation, bei der ich auch eine kurze Träne bekommen habe. Das ist bei weitem nicht so offensichtlich jetzt. Aber, also, wir wissen ja, dass du eine Kindheit hattest, deren Schatten bis in die Gegenwart reinreicht. Das war ein überdominanter Vater. Es war die dazugehörige Mutter, deine Angst, ewig zu scheitern. Hast du auch letztes Mal ja auch erzählt. Da fehlte Liebe, da fehlte Wärme in deiner Kindheit. Und dann kommt aber diese Passage, das ist, glaube ich, in den Danksagungen an deine Eltern. Und plötzlich denke ich, krass, ihr habt euch wieder so aufeinander zubewegt, dass ich mich gefragt habe, wie habt ihr das geschafft? Denn da stand ja so viel und du bist damit ja auch rausgegangen und du hast darüber gesprochen. Auch nicht einfach, aber so war es halt. Warum nicht also auch erzählen? Aber ihr habt da eine echt gute Basis wiedergefunden mittlerweile, oder? Es hat mich so überrascht.
Ja, das ist auch überraschend, ehrlich gesagt. Aber das Ding ist, und ich glaube, das macht auch dieses Buch aus und viel bei mir generell. Ich glaube nicht daran zu hassen. Ich glaube nicht, dass mich das weiterbringt, wenn ich mein Leben mit Gram verbringe auf die Taten meiner Eltern. Und das war... Und das brauchen wir ja nicht auszubreiten, aber es war wirklich, das war nicht cool. Das war nicht gut. Aber ich glaube ganz doll an Vergebung. Ich habe ihn vergeben. Und zwar nicht um ihretwillen und auch nicht, weil ich es vergesse, aber für mich. Ich komme nicht weiter sonst. Und ich habe eine Sache irgendwann verstanden, nämlich auch meine Eltern, ich bin das Erstgeborene. Ne? Meine Eltern haben das zum ersten Mal gemacht. Auch die sind zum ersten Mal am Leben. Die haben das erste Mal ein Kind bekommen. Die sind das erste Mal, spielen sie dieses Spiel durch. Ich übrigens auch. Und ich scheitere ständig an irgendwelchen Dingen. Manchmal an den kleinsten Sachen. Und mache es, glaube ich, auch nicht unbedingt viel besser. Und als Kind und Eltern haben wir absolut vorne und hinten. Das war keine gute Kombination. Aber wir sind jetzt erwachsen. Ich bin erwachsen geworden. Das ist doch das Schöne am Erwachsenwerden, dass du irgendwann auch loslassen darfst. Und das habe ich irgendwann getan. Und jetzt begegne ich meinen Eltern als erwachsene Frau.
Ja.
Und sehe, dass auch meine Mutter nur versucht, eine erwachsene Frau zu sein und mein Vater das auch nur versucht. Und sie haben es auch teilweise ja auch gut gemacht und gut versucht so. Und heute, als erwachsene Menschen, können wir uns gut gegenüberstehen, in die Augen gucken und eine gute Zeit miteinander haben.
Ja.
Als Eltern und Kind schwierig, als erwachsene Menschen ganz okay.
Du hast es, glaube ich, auch wirklich dann noch eigentlich auch sehr leicht formuliert, indem du, glaube ich, gesagt hast, wir waren als Eltern-Kind-Kombination unterdurchschnittlich. Und irgendwie so ähnlich hast du das ausgedrückt.
Ja. Unsere Performance war nicht gut.
Ja, denn du hast in dieser Kindheit eine permanente Unsicherheit gehabt und du kommst nach Hause und du weißt nicht, was ist jetzt, wer ist wie drauf, warum ist man wütend auf mich? Du hast oft gar nicht kapiert, warum ist man sauer auf dich, warum geht man so mit dir um? Das sind ja Dinge, die sitzen einfach so wahnsinnig tief, müssen wir jetzt auch gar nicht drüber sprechen. Ich fand diesen Moment nur einfach so erhebend, dass da eine gemeinsame Ebene nach all dem wieder da war und was auch, glaube ich, vielen anderen Mut macht. Also ich fand, es war ein ganz toller Moment, das einfach so zu lesen, weil er überraschend war.
Dankeschön. Also, ja, es ist auch, ich werde auch häufig darauf angesprochen, warum wir überhaupt noch Kontakt haben und so weiter. Und ich verstehe auch, wenn mir Leute sagen, dass sie, wenn der Kindheit sehr schwierig war und dieses ganze Verhältnis, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren, dass sie sagen, ich will da keinen Kontakt mehr haben. Und wenn du dann abschließen kannst, dann ist das ja wirklich gut. Wenn du aber dein ganzes Leben damit zubringst, dass du nicht loslassen kannst, dass du diesen Faden nicht cutten kannst, dann bist du ja auch nicht frei. Das ist ja das Thema. Und für mich ist es heute, ich bin an einem Punkt, ich respektiere meine Eltern sehr, aber ich brauche nicht ihr Einverständnis. Ich brauche nicht ihre Meinung. Ich brauche für mein Leben nicht mehr ihr Wohlgefallen. Das brauche ich alles nicht. Mhm. Sondern wir können uns frei davon bewegen. Und das ist etwas Gutes. Und in meinem Fall, wie ich ja sagte, ist es zu vergeben, ihnen und aber auch mir, ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen, um auch voranzukommen im Leben. Also um dieses Kapitel mal loszulassen und zu sagen, ja, okay, dann es war nicht alles toll, aber es kann ja noch alles toll werden.
Mhm. Und Sie haben auch ein bisschen was dafür getan. Also ein bisschen Einsicht war denn ja auch absolut, im Alter vorhanden.
Sonst geht es ja auch nicht. Also natürlich gab es Gespräche und es gab auch sehr, sehr, sehr ruppige und sehr raue Gespräche und es flogen ordentlich die Fetzen. Aber auch das gehört dazu. Ne? Reibung erzeugt Hitze. Also.
Wird Weihnachten zusammen gefeiert?
Trotzdem? Oh nein! Nein, das liegt aber, also ja, man sieht sich, aber das liegt daran, dass ich kein Weihnachtsmensch bin so richtig. Ich bin lieber weg oder alleine oder liege im Spa.
Ich hätte dich als Weihnachtstyp eingeschätzt irgendwie.
Warum ich war, auch immer. Ja, es ist nicht ganz. Ich war es sehr, sehr lange und ich habe immer große Familienfeste gefeiert, bis ich festgestellt habe, mein Gott, das ist immer stressig und geht immer schief. Ich mache lieber große Sommerfeste, da scheint weniger Belastung drauf zu liegen als auf irgendwie Weihnachtsfeste. So.
Zwischendurch eine kurze Autorvervollständigung. Du bist Autorin, wir machen eine Autorvervollständigung. Vervollständige diese Sätze. Typisch deutsch an mir ist...
Oh, dass ich keine 2 Wochen ohne Brot leben kann. Ich bin wirklich einer dieser Deutschen, die im Ausland nach 5 Tagen so, hier gibt's ja gar kein richtiges Vollkornbrot. Das ist ganz schlimm. Und ich habe immer das Gefühl, das ist ja gar nicht so bei mir. Ich habe das alles nicht. Und dann bist du in Spanien 4 Tage und denkst so richtiges Brot wäre jetzt gut. So.
Da gibt's ja vor allem dieses harte, weiße, das wie Gummi ist, oder? Gerne, ja, die lieben das.
Ich liebe die spanische Küche, ne? Ich liebe alles daran. Aber die haben halt kein Brot, was willst du machen?
Ja, mitbringen halt.
Ja, genau.
Gut, aus München hättest du so einiges noch mitnehmen
super
können.
Brezel,
aber hält man nicht frisch. Wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt.
Dann nimmt er mir die Vorfahrt. Ich bin ich Road Rage habe ich so gut wie gar nicht. Es gibt eine Ausnahme, ich habe drüber geschrieben, aber ansonsten, ach nee, das kostet mir zu viel Energie, mich da ständig aufzuregen.
Das war in Frankreich, ne?
Das war in Genf.
Ach, das war noch in Genf.
Das war in Genf, oder? Da bin ich bei den Nerven verloren, ja.
Noch in der Schweiz. Ihr standet dort in einem Stau. Es ging irgendwie nicht vor und zurück. Und von rechts kam einer, der wollte irgendwie rein oder aber auch nicht.
Genau, es war die ganze Zeit, ich war nervlich völlig am Ende und stand an diesem fetten Stau inmitten in Genf. Und irgendwie, die kam von rechts, einer wollte noch nach vorne und hupt mich die ganze Zeit an und gestikuliert will rum. Und ich habe einfach die Fassung verloren. Und darüber habe ich dann geschrieben, wie ich den wild angebrüllt habe und er mich zurück angebrüllt habe und wir uns kein Wort verstanden haben.
Sogar bei heruntergelassenem Fenster?
Es ist ein Wahnsinn. Ja, als ich es dann mal geschafft habe, das Fenster runterzulassen. Das ist ein wahnsinnig amüsantes Kapitel. Also ich mag das immer noch gerne. In der Situation war mir schon klar, das ist ja völlig absurd, was hier passiert. Aber ich konnte auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man manchmal so wirklich die Fassung verliert und du denkst so, ich red mich und ich schimpfe mich jetzt in Rage, aber ich kann auch nicht anders. Wenn du so dich von außen beobachtest und denkst, oh Gott, das wird hier in 20 Minuten so unangenehm sein, aber ist völlig egal, das muss jetzt raus. So war das.
Interessanterweise hast du es aber geschafft, selbst in diesem Alltagsmoment eine Pointe zu setzen. Ich weiß, oder wer war für diese Pointe? Denn du nahmst dein Stoffschwein. Dein Reise-Travel-Pick oder wie du es nennst. Das hast du immer dabei. Ja. Das war auf dem Beifahrersitz. Ja.
Ich hatte es irgendwann, ich habe damit rumgewedelt oder für dieses Schwein auf ihn. Und dann hat er zum Handschuhfach gegriffen und ich dachte, okay, jetzt erschießt er mich. Jetzt holt er da eine Waffe raus. Toll, jetzt sterbe ich hier mitten im Stau. So. Und hat dann aber selber sein, weil ich war ja auch so verzweifelt und ich glaube, das hat er auch gesehen. Und ich war so am Ende. Und ich glaube, ich tat ihm irgendwie plötzlich leid mit dem. Hat er so sein Plüschtier da aus dem Handschuhfach geholt. Da hatten wir plötzlich diesen Moment. Und ich sage dir, das ist, Pointen sind überall. Das ist ja immer so spannend. Ich werde das als Comedian ja auch häufig gefragt oder dann als Autorin so. Da sind immer so Momente, das ist ja spannend. Ist das bei dir ganz besonders? Nein, es ist bei jedem von uns so. Mein Job ist es, das zu sehen und das aufzuschreiben und rauszuarbeiten. Aber das ganze Leben hat überall voller Humor und voller Pointen. Gerade auch in so absurden Situationen oder in schmerzhaften Momenten. Da ist auch ganz, ganz viel Liebe und ganz viel Humor. Pointen sind immer da.
Ihr habt euch angelächelt dann am Ende mit euren Plüschtieren.
Wir haben uns angelächelt mit unserem Plüschtieren. Er war besänftigt und ich war besänftigt. Dann saßen da plötzlich zwei erwachsene Menschen mit ihren Kuscheltieren im Auto mitten in Genf und beide so, sitzt. Und du kamst ja nicht weg. Die Situation löste sich ja nicht auf. Wir saßen dann trotzdem noch, weißt du, dann hast du alles in Rage, dann ist es wieder so runtergedampft und dann sitzt du da so peinlich berührt in deinem Auto und denkst so, oh, ich mit meinem Kuschelschwein, er da mit seinem Kuscheltier und so, dupdidu. Also ja, sehr absurd.
Hast du ihn noch vorgelassen dann? Hat er das angenommen?
Ja, er hat es angenommen.
Das war auch ganz gut, weil dann hast du ihn vor dir gehabt.
Ja, vor allem, ich bin dann ja direkt danach 20 Meter später abgebogen, weißt du? Also völliger Nonsens, aber naja.
Solche Reisen leben ja auch von wunderbaren Begegnungen. Wie das ganze Leben im Prinzip, ja. Begegnungen mit ganz besonderen Menschen, die einem etwas mitgeben, die einen klarer sehen lassen. Und du hast in Carcassonne, habe ich im Buch gelesen, in Carcassonne hast du ein Pärchen aus Argentinien und aus Spanien getroffen.
Oh ja.
Was hast du von diesen beiden Menschen mitgenommen für dich?
Dass das Leben kurz ist.
Denn er war quasi dem Tode geweiht und war krebskrank. Und die beiden reisten einfach jetzt nochmal.
Genau, die beiden haben alle Zelte abgebrochen. Die waren auch schon ein bisschen älter beide, also deutlich über ihren 50 hinweg. Ich glaube, über 60 sogar schon. Und haben haben alles Jobs und so gekündigt und haben gesagt, wir gehen jetzt auf Weltreise, so lange wie wir noch können. Und erst wenn, das sagte sie dann, erst wenn ich ohne ihn zurückfahren muss, komme ich zurück nach Argentinien. Okay. Und ja, das Leben ist kurz. Und das habe ich von ihm gelernt. Und das werde ich auch nie wieder vergessen, dass er sagte. Und das stimmt auch. Du brauchst nicht mehr Zeit, du brauchst mehr Leben. Du brauchst mehr Leben in deinem Leben. Also sieh zu, dass du quasi alles, was du machen willst, packst da rein. Mach das einfach. Sei der Mensch, der du sein möchtest, weil es kommt der Tag, an dem hast du keine andere Chance mehr. Und das klingt immer wie ein Kalenderspruch. Aber wenn dir jemand gegenüber sitzt, der selber nicht weiß, ob er noch 2-3 Tage länger hat oder nicht, und der sagt so, ey, das ist das, worum es geht. Und das ist das, was du nicht zurückbekommst, ist Zeit. Und du verschwendest es, und das tue ich ja auch, wie viele von uns auch, du verschwendest es mit der Frage nach, was kann ich noch tun, um mich besser zu fühlen, um dann anzufangen, mein Leben zu leben, um dann auszubrechen, um dann Abenteuer zu erleben, um dann der Mensch zu sein, der ich eigentlich sein möchte, der sich aber vergraben fühlt oder untergebuttert fühlt unter 5000 irgendwelchen Dingen, die er glaubt, noch zu erledigen müssen vorher. Das hat mir sehr viel gegeben, ehrlich gesagt.
Also ein Gefühl natürlich, das man vorher auch schon hat. Also nutze die Zeit, die du hast, klar. Aber das ist eine Begegnung, die das so in dir dann nochmal fest zementiert hat, oder?
Ja, weil wir, also trotz allem dieses hier, nutze deinen Tag, dies, das, glauben wir insgeheim ja schon ein bisschen alle an die eigene Unsterblichkeit. Also das kommt mit dem Alter, wird das ein bisschen anders. Mhm. Aber man hat so ein leichtes so, ja, mache ich morgen. Ja, kann ich ja später noch machen, mache ich nächstes Jahr. Mache ich halt dieses Jahr keinen Urlaub, mache ich nächstes Jahr. Das kann ich alles später noch machen. Und das Ding ist, was ist denn, wenn dieses später nicht kommt? Was ist denn dann? Und ich bin chronisch schmerzkrank und lebe mit diesem Gefühl schon sehr lange. Und mir ist auch klar, dass ich sehr wahrscheinlich keine 120 Jahre alt damit werde. Ja. Und das war ein super tolles Paar. Wahnsinnig fröhlich, unglaublich lieb. Ich war blitzverliebt in die beiden. Die waren so süß.
Was haben die nochmal gemacht? Die waren so Künstler beide, ne? Oder?
Sie macht irgendwas in den Medien. Ist irgendwie Moderatorin gewesen.
Stimmt, im Fernsehen.
Und er war auch, also er war, irgendwas Künstlerisches hat er dann später auch gemacht und hat gemalt auch noch. Okay. Aber er hat auch mal gesagt, er hat mal was Anständiges gelernt. Also, ja, genau.
Hast du Kontakt zu den beiden noch?
Ich habe zu ihr noch Kontakt, er lebt nicht mehr.
Oh.
Also wir sind im Kontakt geblieben, auch die ganze, das ist nämlich sehr witzig, weil wir sind aneinander vorbeigereist. Die kamen quasi gerade aus Spanien und ich war auf dem Weg nach Spanien und die wollten nach Deutschland unter anderem. Und irgendwann hat sie mir dann nur geschrieben, tatsächlich auch nur, ich bin auf dem Weg zurück nach Argentinien.
Okay.
Und damit war halt alles gesagt. So. Und wir haben auch immer noch Kontakt und sie ist eine unglaublich wundervolle, riesengroße, ganz kleine Frau.
Mhm.
Ist ganz toll. Ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Also allein um solche Dinge zu erleben, ist es ganz toll, vor die Tür zu gehen. Das ist also wirklich, Menschen können so toll sein. Ja. Das ist das, was Reisen einen auch sagt. Egal wie man sich fühlt, wie die Zeit und auch teilweise sein kann, auch um einen herum. Aber Menschen können echt toll sein. So, das ist eine schöne Erfahrung, die ich mitgebracht habe.
Reisen bildet, Reisen schafft Leben und Erfahrung. Am besten aber, wenn man nicht in einem Hotelzimmer dabei ist, oder?
Ja.
Oder sind Hotelzimmer auf Reisen besser als Hotelzimmer während einer Tour?
Nein, ich weiß, es gibt ich weiß, viele Menschen verbinden mit Hotel ein ganz tolles Gefühl, weil sie es mit Urlaub verbinden. Ich verbringe knapp die Hälfte des Jahres in Hotelzimmern.
Und das ist echt viel.
Oh, es nervt auch.
Das klingt überhaupt nicht gut.
Nee, das Problem ist, dass in Hotelzimmern wohnt halt keiner. Und das merkst du. Da ist halt kein Leben. Das ist, da wirst du geparkt für ein paar Nächte und dann kommst du woanders hin. Oder irgendwann stellst du fest, die sind alle gleich. Also im Grunde, klar, mal hat mehr Stern mehr, mal ein Stern weniger und mal ist das Frühstück besser oder schlechter, aber im Grunde sind sie alle gleich.
Ja, ich fand den Satz sehr schön von dir. In Deutschland ist es so, wenn das Hotel ein Tier im Namen hat.
Oder ein Edelmetall.
Oder ein Edelmetall. War das? Dann wird es ein Abenteuer.
Oh, zum goldenen Schwan, zum goldenen Stier, zum goldenen Bimbam. Ey, ganz Finger weg. Mach das nicht.
Ein anderer sehr schöner Satz war auch, denn bevor du ins Hotelzimmer gehst, wenn du von der Bühne kommst, dann ist ja erstmal Signierstunde.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, wie sehr magst du Signierstunde? Du bist ein introvertierter Mensch. Da ist jetzt nicht mehr diese Energie, die du von der Bühne hast. Die Menschen fühlen dich dir sehr vertraut, weil du dich ihnen sehr öffnest, weil sie sich wiedererkennen, weil sie merken, du sprichst über Überforderung. Und das gefällt ihnen ja, weil sie wissen und sie merken alle, oh komm, wir sind ja gar nicht alleine. Wie ist das bei Signierstunden? Das kann ja noch ganz schön lange gehen, nachdem du völlig erschöpft von der Bühne kommst und dann sitzt du aber eine Stunde und signierst. Und ich fand den Satz sehr schön, ich signiere ja fast alles, außer Geschlechtsteile und Haustiere.
Das stimmt. Möchtest du die
ehrliche Antwort
korrekte
haben.
Künstlerantwort oder Nein, die ehrliche Antwort?
Ich will nur die ehrliche Antwort.
Es ist eine Hassliebe.
Ja.
Es gibt einen Teil in mir, der das wahnsinnig gerne macht, weil ich keinen Kontakt habe sonst zu den Menschen. Ich stehe auf der Bühne. Und da unten ist es, wie ich auf der Bühne immer so gerne sage, ich zitiere es mal, dunkel wie in einem Bärenarsch. Du siehst nichts, es ist wirklich, wirklich düster da unten. Und ich lasse das Licht so einstellen, ich möchte das nicht sehen, das irritiert mich so. Das heißt, aber ich bekomme auch keinen Kontakt, ich sehe die nicht, keinen Kontakt.
Aber es ist ja eher hell.
Für mich ist es hell, aber ich sehe ja das Publikum nicht.
Nee, das nicht, okay. Ja. Weil du sagst, es ist dunkel wie im Bärenarsch.
Also ich gucke ja auf Pitch Black, ich gucke ja auf schwarz.
Achso, okay, das stimmt, das ist ja dieses Geblendete, aber letztendlich ist es schwarz.
Mhm. Genau, also für mich ist es, ich sehe nichts, für mich ist alles schwarz, genau. Und dann, das ist der Kontakt zu den Menschen und ich mache das auch gerne, weil ich weiß, ich bin ja nicht nur Künstler, ich bin ja auch Fan. Zwar nicht von mir, aber von anderen. Ich weiß, was es bedeutet, dem Künstler zu begegnen und wie schön das auch für Leute ist und dass die auch Mitteilungsbedürfnis haben. Das finde ich toll. Aber der Privatmensch, der introvertierte Vollidiot, der jetzt da runterkommt mit einem sehr hohen Schmerzlevel und wirklich überhaupt gar kein Interesse daran hat, auch nur einen Satz zu sagen, trifft jetzt auf eine Horde von Menschen, auf hunderte von Menschen, die alle nochmal was sagen möchten.
Und du bist nicht gut im Smalltalk.
Ja, genau das wollte ich gerade sagen.
Also okay, ne? Du bist keine Smalltalkerin.
Überhaupt nicht. Ich kann gar kein gutes Smalltalk. Und dann stehe ich da immer und dann stehen sie da und dann gucken sie mich an. Und das ist immer ganz schlimm für mich, weil ich bin ja nicht das Produkt, das du siehst. Also das bin ich auch. Aber Das ist das, was du siehst. Dann komme ich runter und dann ist ja mein Privat-Ich da. Das wird dann angeguckt. Ich denke so, okay, sag was. Was meinst du? Kann ich was für dich tun? Hattest du Spaß? Ich frage, ob du es glaubst oder nicht, an dem Abend am Signiertisch, 190 Mal hintereinander, hattest du Spaß? Als wäre mir das nicht klar. Weißt du, ich hatte gerade zweimal stehende Ovationen. Die haben sich totgelacht. Die haben immer noch Pipi in den Augen und die stehen Schlange für ein Autogramm. Nee, Nicole, ich finde dich scheiße. Weißt du, klar, hattest du Spaß. Aber ich weiß nicht, was ich sonst fragen soll. Und ich verzweifle dann immer. Und dann denke ich immer so, oh Gott, jetzt merken die gleich, dass ich ein riesen Vollidiot bin. Und dann, das ist so diese andere Seite, dass ich dann denke, irgendwann, wir tun die Beine weh, ich möchte wirklich Feierabend machen. Ich stehe gerade über 2 Stunden auf der Bühne. Ja, können wir gehen? Und dann guckst du um die Ecke und dann stehen da halt noch 800 Leute. Und ich denke halt für mich immer, ich kann auch nicht dann abbrechen. Ich kann dann nicht gehen.
Nein, das geht auch nicht. Das geht wirklich nicht.
Nein, weil da steht jemand und der steht da schon ganz lange. Und stell dir mal vor, dann sagt der Künstler irgendwann, ich weiß, dass das Kollegen machen, ich kann das nicht, dass du da sagst, dann ich gehe jetzt. Aber die stehen doch schon eine Stunde teilweise. Und das muss man mal sagen, und das ist jetzt auch wirklich kein, weil es so nett klingt, was für ein Wahnsinn. Mhm. Was für ein Wahnsinn, dass es Menschen gibt, die sich überhaupt ein Ticket kaufen, aber die sich da hinstellen nach einer Show, es ist 23 Uhr und die stehen da noch mal Stunde, anderthalb, bis sie dann drankommen für so ein Autogramm und einmal Hallo sagen. Und jetzt ganz ehrlich, ne, Hassliebe hin oder her, aber wer bin ich, dass ich das dann nicht toll finde, dass ich da keine Gänsehaut habe, dass ich da nicht denke, mein Gott, ey, ich habe den besten Job der Welt und es ist ein verdammtes Glück, hier stehen zu dürfen, dann stehe ich auch noch weiter. Mach ich auch. Aber ich bin dann auch froh, wenn ich mich da irgendwann hinsetzen darf.
Das wäre eigentlich eine gute Idee für deine Freundin Felina, deine Beste, oder aber deinen Manager Marc. Eine gute Idee für ein Weihnachtsgeschenk, nämlich ein kleines Büchlein mit 100 Sätzen Smalltalk, was du bei der Signierstunde sagen könntest. Außer hast du Spaß gehabt.
Ich?
So.
So.
So. Um ihn mal unter Druck zu setzen. Ein bisschen. Der Marc, der ja wirklich, und du dankst ihm ja auch zum Schluss nochmal, dein ältester und dein bester Freund ist. Er ist der, der immer an dich geglaubt hat, der dich auch beruhigt hat auf diesem Roadtrip, als du überfordert warst, denn die AdBlue-Lampe ging an. Und ich habe mich gefragt, was ist das Schwierige daran, AdBlue nachzufüllen? Also ich habe davon keine Ahnung, aber ist es schwieriger, als Benzin einzufüllen?
Überhaupt nicht. Nichts, aber auch wirklich gar nichts ist schwierig daran, AdBlue nachzufüllen. Das kann ein Affe mit einer Zimbel, kriegt AdBlue nachgefüllt. Aber, und das ist wieder so typisch, ich bin manchmal mit dem Leben überfordert. Ich sag's, wie es ist. Manchmal sind es Kleinigkeiten. Und ich glaube, das kennen aber auch ganz viele. Nicht nur, wenn man so überfordert ist wie ich, sondern auch so, alles ist viel. Du hast ganz viel Stress und du hast ganz viel Verantwortung. Und dann kommt dieses eine bisschen und dann läuft dein Fass über. Und in meinem Fall war es, die AdBlue-Anzeige von meiner Karre sprang irgendwie an. Und ich dachte so, Nothalt in 1500 Kilometern oder so. Und ich war mitten in Frankreich und dachte so, ja, jetzt werde ich hier in Frankreich sterben. Ich sterbe ja auch immer gleich, musst du wissen. Ich werde hier in Frankreich sterben, auf dem Parkplatz. Ich werde jetzt von einem Bären gefressen werden. Ich weiß nicht mal, ob es Bären gibt in Frankreich, keine Ahnung. Aber das war's, schade. Ich bin jetzt mitten am anderen Ende der Welt und muss hier sterben, weil kein AdBlue mehr. Und ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wo man das nachfüllt. Ich weiß nicht. Und da kommst du dir auch gar nicht bescheuert vor, ne? Also das ist ja gar nicht so, dass du denkst so, ich habe ja so eine Karre unterm Hintern klemmen, aber ich kann kein AdBlue nachtanken. Bin ich denn bekloppt?
Also wird es da eingefüllt, wo auch Benzin eingefüllt wird oder woanders?
Daneben. Du machst die Tankdings auf und dann hast du Benzin. Und daneben ist so ein Teil. Da steht übrigens lustigerweise drauf, AdBlue. Und weißt du, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh Gott, ich kann in Frankreich, ich spreche kein Wort Französisch, ich kann in Frankreich kein AdBlue kaufen. Ich weiß nicht mal, was AdBlue auf Französisch heißt. Weißt du, was AdBlue auf Französisch heißt? Korrekt, AdBlue. Wer hätte es gedacht? So, also ich bin am Ende nur in der Tankstelle gegangen, habe AdBlue gekauft und habe das da in diesen Stutzen aufgedreht. Der ist auch blau, den machst du auf, füllst es rein, Thema durch. Überhaupt kein Ding. Aber in dem Moment auf dem Parkplatz, da war es vorbei.
Okay. Wusste Marc, dass du weiterfährst nach Spanien? Wusste
Nein,
der das?
Nein, aber das wusste ich ja selber nicht. Ich wusste ja selber am Anfang nicht, dass ich nach Spanien fahre. Es war ja nicht, ich hatte ja auch gar nicht geplant, nach Frankreich zu fahren. Ich wollte doch nur ans Meer. Aber kann ich doch nichts für, dass das schöne Meer von München auch so weit weg ist. Ja. Nee, das war, ich ist ja nicht der Plan, nach Spanien zu fahren. Und es war auch nicht der Plan, irgendwann im spanischen Süden zu landen. Aber oh mein Gott, es ist so schön da. Ja.
Der Marc ist auf jeden Fall der Wichtigste eigentlich in deinem ganzen Betrieb hier, obwohl du ihn manchmal anschreist.
Ja, das stimmt. Er ist der einzige Mensch, bei dem ich laut werde.
Und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also, der ist so wichtig, das betonst du ja auch immer wieder. Und er kriegt von dir regelmäßig so einen Föhn.
Ja.
Wann zuletzt?
Ich glaube, gestern Abend.
Nein, wirklich?
Ja.
Was war da?
Ach, wir sind beide gerade sehr gestresst, das Buch-Release-Phase und so. Und es war sehr viel. Und das, ich neige dazu, ungehalten zu werden, wenn ich eh schon den ganzen Tag auf den Beinen war und man mir dann abends noch vorbetet, was am nächsten Morgen dann losgeht. Du musst hier dies und dann ist geschminkt, dann hast du das und dann noch Dreharbeiten. Und dann platzt mir der Hintern. Aber man muss auch, zu meiner Errettung, das möchte ich sagen, er ist der tollste Mensch, aber er ist auch wahnsinnig nervig. Und das darf er sein, weil ich darf nämlich auch ungehalten sein. Und das, weil das funktioniert. Wir sind uns beide übrigens nie böse.
Aber warum ist er nervig?
Weil, oh Gott, das ist eine gute Frage. Weil ich, die Hardcore-Introvertierte, trifft auf ihn, den extremen Extrovertierten. Ich möchte gerne alleine sein und bitte nicht so viel reden. Und er ist den ganzen Tag am Reden, die ganze Zeit. Und er macht immer Lärm. Das Handy ist immer laut, das Laptop ist immer laut. Er ist immer die ganze Zeit, dann wuschelt er die ganze Zeit, dann ruschelt er mit dem Bart, dann macht er Kaugeräusche. Die ganze Zeit. Und ich sitze dann halt teilweise 10 Stunden neben ihm im Auto. Und es ist, als wenn du neben so ein Aufziehmännchen mit so einer Bing, 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 Bing. Und irgendwann denkst du, ich raste hier gleich aus. So, das, ja. Das
wo habt ihr euch kennengelernt?
Oh, das ist eine echt gute Frage. Das ist jetzt knapp 20 Jahre her über Freunde. Also wirklich okay. So ganz, ganz langweilig. Keine spektakuläre Geschichte dazu.
Und was war das für eine Phase?
Oh.
Also mit ihm ging es ja dann auch in eine gewisse Richtung. Der hat dich ja, und das wissen wir ja, der hat dich ja an dich glauben lassen. Also der hat immer an dich geglaubt. Der hat dich ja auch gepusht. Ja. Mach es so, mach es so.
Ja.
Was war das für eine Phase, in der ihr euch kennengelernt habt?
Als wir uns kennengelernt haben, ging es mir richtig schlecht. Also wirklich richtig schlecht. Da habe ich sehr, sehr, sehr stark noch mit deutlich mehr Übergewicht zu kämpfen gehabt.
Warst du da Comedian schon?
Nein.
Nein, ne?
Nein.
Bei weitem noch, alles, lange noch nicht.
Alles, dass
das
wir
war
uns,
ja 10 Jahre noch davor.
Genau. Dass wir zwei hier uns unterhalten, das ist Marks Schuld. Ja, danke, Marc. Mhm. Nein, danke, Marc. Nein. Tatsächlich, gar nicht. Das kam erst viele Jahre später, weil er irgendwann meinte, Mensch, du bist sehr witzig und du hast was zu sagen, du kannst schreiben und so, dies, das. Wir müssen aber was draus machen. Er hat an mich geglaubt. Nee, vorher, aber auch da hat er schon an mich geglaubt. Also als ich da irgendwie so am Kämpfen war und dachte, ich schaffe das alles nicht und ich werde an diesem Übergewicht irgendwann auch noch sterben, weil ich kriege das alles nicht in den Griff. Da war er immer da und hat nie geurteilt und irgendwie war immer an meiner Seite. Also er ist der Beste, muss ich sagen.
Und mit ihm lässt es sich ja an der Seite doch dann auch mal ganz gut scheitern.
Ja.
Im Alltag. Ist es dir heute noch unangenehm, wenn andere mitbekommen, dass du scheiterst?
Nein.
Also du hast nämlich, auf Seite 81 lese ich kurz vor, wenn die das jemals erfahren, und das ist auch eine wunderschöne Formulierung, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da geht, aber wenn die das jemals erfahren, weil es dir echt peinlich war, kann ich für den Rest meines Lebens irgendwo am anderen Ende der Welt hauptberuflich den Geruch in die Frikadellenpackung rülpsen. Das war's dann aber auch schon. Und so, und ich, also sehr hübsch formuliert, aber wie unangenehm. Ist dir das Scheitern, wenn anderes mitbekommen?
Das Ding ist, dass ich aus...
Wo kommt das überhaupt her? Den Geruch in Frikadellenpackung rülpst? Nicole, wo kommt das her?
Das ist ein ganz alter Deine-Mutter-Witz.
Ach, echt?
Ja, ja, das ist ein ganz alter Witz. Aber ich muss auch immer sehr drüber lachen, weil es ist so... Okay. Ich scheitere ja wahnsinnig öffentlich, man muss es ja sagen. Also wenn du als in der Öffentlichkeit stehst, dann kannst du ja im Geheimen quasi gar nicht scheitern. Und in meinem Fall bin ich auch nicht sonderlich gut darin, ein Geheimnis draus zu machen, weil ich halt Bücher drüber schreibe, ne? Und weil ich es auf die Bühne bringe. Nein, ich habe Schwächen, von denen ich manchmal denke, ach, ich hätte sie gerne nicht. Glaube ich, jeder von uns. Und da ist es dann teilweise, ich denke so, okay, muss ich mich mit abfinden. Als ich damit angefangen habe, offen darüber zu sprechen, dass ich chronisch schmerzkrank bin, hat sich ganz, ganz viel für mich verändert, weil ich aufgehört habe, es unangenehm zu finden, dass Menschen das vielleicht mitkriegen. So, dass ich sage, du pass auf, ich habe heute wirklich einen fiesen Schmerztag, wir müssen das mit den Dreharbeiten ein bisschen ändern. Oder so kann ich nicht sitzen, das können wir vergessen, das tut halt weh. Und das war am Anfang eine Riesenhürde. Ich habe auch sehr lange, also Jahre darüber nachgedacht, ob ich darüber spreche oder nicht. Und habe es dann irgendwann getan und ist ja jetzt auch noch relativ frisch erst so. Und also, dass ich darüber spreche. Und das hat dazu beigetragen, dass mir da fast, also nur sehr wenig noch unangenehm ist. Und scheitern, und das ganz ehrlich, ey, das gehört zum Leben dazu. Wer von uns tut es nicht? Ja, und ich behaupte auch immer, und es stimmt auch, ich scheitere mich nach oben. Und es stimmt auch.
Ja, du hast den besten Beruf eigentlich zum Scheitern, weil du alles gleich verwerten kannst.
Ja, und das weil auch Scheitern gar nicht schlimm ist, muss man auch mal sagen. Also wir scheitern alle und im Regelfall sind wir danach besser. Stehst halt wieder auf und dann stehst du härter wieder auf und dann läuft's.
Von wem bist du eigentlich Fan? Weil du gerade eben erwähnt hast, du bist ja auch selbst Fan und weißt, wie das ist, auf die Bühne zu gucken. Von wem bist du Fan?
Heute habe ich dieses Fantum gar nicht mehr so dolle. Es gibt ein paar Musiker, die ich geil finde. Ich liebe Kontra K zum Beispiel und sowas. Das finde ich toll. Ja. Aber ich war mal riesengroßer Fan. Ich habe ein Tattoo von der Band, die ich toll fand. Und du darfst jetzt nicht fragen. Das kannst du nicht sehen, das ist am Knöchel. Ist und ich trage eine Strumpfhose.
Ich gucke mich jetzt gerade schon, aber du hast ja ein Kleid an.
Ist am Knöchel und ich habe eine schwarze Strumpfhose an.
Tattoo von der Band?
So ein Fan
von
war
welcher
ich.
Band denn?
Das darfst du ja nicht fragen. Na gut, von der Bloodhound Gang. Es ist sehr unangenehm, ich weiß.
Ja, warum? Aber ist doch,
weil das so blöd
ist. Aber ist doch cool eigentlich.
Ja, ich war 18. Und ich habe mehrfach in meinem Leben schon, als ich das gemacht habe, das Tattoo, ich habe mehrfach in meinem Leben schon überlegt, ob ich es wegmachen lasse. Und dann, weil es sieht halt aus, kennst du noch, als du noch so 10 Pfennig damals noch in Kaugummiautomaten schieben konntest und dann hast du so Aufrubbel-Tattoos, da sie so nass gemacht hast und so. So sieht es aus, nur in sehr groß. Es ist halt wahnsinnig bunt und hat so Flammen und so. Also es ist so wahnsinnig 90er. Ja,
aber ist es gut gestochen?
Nein.
Aber es ist wirklich nicht gut gestochen.
Nein, es ist okay, aber guck mal, da steht halt Bloodhound Gang in mehreren Farben und dann hat das so Flammen drumherum. Ich meine, oh Gott, wie peinlich. Aber ich gucke das immer an und denke so, ja, das ist wirklich nicht das tollste Tattoo der Welt. Aber es war damals eine wahnsinnig gute Zeit und Gott, war ich Fan. Ich bin denen hinterhergereist, ich war mit denen auf Tour, ich bin denen auf einer ganzen Festivaltournee hinterher. Also wirklich, es war hardcore. Deswegen weiß ich heute auch, wie toll der Kontakt für richtige Fans mit dem Künstler ist. Und dass dir das auch was geben kann. Mir hat das was gegeben. Und heute kann ich das weitergeben. Ich meine, und es gibt Leute, die haben sich meine Unterschrift tätowieren lassen. Können wir da mal kurz, also was ist das denn?
Ja.
Und ich denke so, wow, ich sehe das dann. Oder halt Buchtitel irgendwie tätowiert. Und die kommen dann zur Show, zeigen mir das. Und ich sage, du hast mein, was?
Ja,
was? Wer bin ich, dass du? Aber danke. Wow. Und ich immer so, kann ich deinen Arm mitnehmen? Den muss ich Leuten zeigen. Also ja, ja, aber ich war auch mal großer Groupie.
Hast du die Jungs getroffen mal? Standest du mal in der Schlange? Signierstunde oder so?
Ich hab Zeit mit denen im Tourbus verbracht. Ich hatte eine wilde Zeit, ja.
Entschuldige bitte, wie kam das? Wie bist du in den Bus gekommen?
Das sind Geschichten.
Ging es über Alkohol oder wo hat man sich getroffen?
Es ging damals immer über Alkohol natürlich. Okay. Aber,
Humor wahrscheinlich.
Ja, auch.
Die mochten deinen Humor.
Ich war tatsächlich witzig und das fanden sie tatsächlich auch gut, weil ich war kein Beuteschema. Also es war jetzt nicht, hier bitte keine dreckigen Gedanken dazu haben, darum ging es nicht. Sondern ich kam mit denen sehr gut aus. Ich mochte die auch sehr, sehr, sehr gerne. Waren coole Jungs, sind es immer noch. Und das war eine abgefahrene Zeit. Ich war das einzige dicke Mädchen im Tourbus. Ich muss es mal kurz sagen.
Aber es waren andere Mädchen auch noch da.
Ja, also, ja, wie gesagt, ich war das einzige dicke Mädchen im Tourbus.
Ja, krass. Gibt's die noch?
Die gibt's noch, aber nicht mehr als Band.
Okay. Was ist außer hier, der große Hit ist ja hier mit Let's Do It Like They Do on the Discovery Channel. Wie heißt denn der Song nochmal?
Das ist Fire, Water, Burn ist, glaube ich, deren große. The Roof is on Fire. Das,
okay, alles klar.
Das ist auch mittlerweile ein Oldie. Ich bin in einem Alter, in dem die Band, die ich damals, in dem ich den Zeit im Tourbus verbracht habe, die haben jetzt Oldies. Stell dir das mal vor, ich bin alt.
Ja. Zum Schluss noch ein bisschen Autorin-Vervollständigung. Ich weiß, es wird alles gut, wenn
du ein bisschen was dafür tust. Ich glaube, es wird nicht automatisch alles gut, aber du hast ein Recht darauf, alles zu tun, dass es für dich gut werden darf.
Okay, das kann natürlich sehr lange dauern. Aber was ist, wenn es jetzt in einer Minute gut sein muss? Was tut in einer Minute gut?
Was in einer Minute gut tut, gut zu dir zu sein, so gut es geht.
Okay.
Das kriegen
die meisten aber nicht hin in einer Minute.
Nee, aber was kriegst du hin in einer Minute, das dir gut tut? Hol dir ein Eis? Ist das das, was dir gut tut? Was tut dir gut? Das ist jetzt eine ganz große Frage.
Ja, gut, bei dir würden mir jetzt noch einfallen kalte Ravioli.
Kalte Ravioli, Entschuldigung, sind gut für die Seele, weil das erinnert an Camping und an Festival und an Jugend, an mich, an eine Zeit, in der ich in meinem Leben wahnsinnig broke war, sehr, sehr arm auch und so. Da ist das doch, hier, also mit kalte Ravioli aus der Dose löffeln, das muss nicht schmecken, das muss knallen, hat man damals immer gesagt, wenn es um Alkohol geht. Und bei Ravioli ist es auch ein bisschen so. Die sind gut für die Seele.
Machen die dich glücklicher als warme Ravioli?
Absolut.
Weil da eben andere Erinnerungen mit dranhängen.
Absolut. Und weil das auch nicht authentisch ist. Wenn Ravioli aus dem Topf kommen und warm sind und du isst sie vom Teller, dann ist es einfach nur sehr ekliges Essen. Also nichts gegen richtige Ravioli. Ich liebe die italienische Küche. Richtige Ravioli, toll. Wir sprechen von dieser 1,20 Euro Dose oder was auch immer die kostet. Die kann man nur kalt aus der Dose löffeln. Das ist das Gesetz und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Du isst sie so oder sie sind eklig.
Mein geheimes Talent, von dem bisher noch keiner weiß, ist, was kannst du?
Ich kann extrem gut Brot so backen, dass es außen schwarz und innen noch flüssig ist. Ich weiß nicht, ob das ein Talent ist, aber es gelingt mir jedes Mal. Und es macht mich wahnsinnig, weil ich kann wirklich gut kochen. Ich bin sehr gut am Grill. Ich kann gut grillen übrigens. Ich bin sehr gut am Grill. Aber Brot, glaubst du nicht, dass ich verdammtes Brot gebacken bekomme? Und dass mir, als sich hier im Ausland zwei Tage später kein Vollkornbrot, aber ich kriege keins gebacken.
Ja. Also gut, die Erklärung, die auf der Hand liegt, ist natürlich, dass du zu heiß gebacken hast, das Brot. Also es klingt wie einfach nur falsche Temperatur.
Ja, und wahrscheinlich auch falsche Zusammensetzungen. Und ich mache da irgendwie, aber ich kriege das nicht. Ich habe noch nie ein gutes Brot gebacken. Es wird maximal so, dass man jetzt nicht würgen muss beim Essen. Aber es war noch nie gut.
Ein Satz von einem New Yorker Taxifahrer, den ich neulich gelesen habe, der war so süß, weil da so viel Wahrheit drin steckt. Was einem gefällt, darf einem nie peinlich sein.
Das stimmt.
Oder? Was ist bei dir, was du wirklich magst, auch wenn es dir eigentlich peinlich sein müsste?
Mein Guilty Pleasure?
Ja, Guilty Pleasure.
Ich liebe Trash-TV. Ich liebe Trash-TV. Es ist aber nicht alleine, ich gucke sowas nie alleine, sondern es ist mit meiner besten Freundin, wir verabreden uns auch dazu. Es ist das girligste Mädelsabend-Ding, was du so machen kannst. Ich weiß, es klingt fürchterlich und es ist es auch. Und ich möchte da auch eigentlich nicht öffentlich drüber sprechen. Aber wir sitzen in den hässlichsten Klamotten, nämlich die kuscheligsten, auf dem Sofa. Dann gibt's irgendwie, keine Ahnung, cozy food und dann gucken wir anderen Menschen dabei zu, wie sie sich wirklich zum Affen machen. Und das mag ich irgendwie sehr gerne. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht komme ich mir dann weniger komisch vor. Ich weiß auch nicht.
Nicole, du hast geschrieben in diesem Buch, du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein. Auch wieder über ganz besondere Momente, die anderen auch wieder helfen werden. Und wollen wir vielleicht zum Schluss noch einen Moment rauspicken?
Klar,
einmal,
gerne.
Mit dem wir so zurückbleiben können. Und zwar auch wirklich besonderer Moment in Valencia. Du traust dich in Valencia zum allerersten Mal in deinem Leben, einen Bikini anzuziehen.
Ja, das.
Wie hast du das geschafft? Das war gar nicht in Valencia.
Nee, ist Almeria, Cabo de Gata.
Okay, verstehe.
Ganz wichtiger Unterschied. Nein, es kann nicht. Aber
ja.
Genau, aber ja. Und wie ich das geschafft habe?
Ja.
Ja, es brauchte eine lange Reise dafür, man muss es sagen. Und ich bin so weit gekommen, also in meinem Leben und in dieser Reise. Und es war wirklich steinig. So. Es ist es immer noch. Und ich habe sehr hart kämpfen müssen. Wie ich immer so schön sage, ich musste sehr, sehr viel arbeiten, um so fürchterlich auszusehen, wenn ich wenig anhabe. Und das meine ich mit voller Liebe, weil ich habe ja sehr viel Gewicht verloren auch schon und so weiter und so fort. Und habe so ein paar Narben am Körper und so. Und ich glaube, mir hat es gefehlt, so dieses letzte bisschen mich trauen, an einem Strand mich wie ein, in Anführungsstrichen, normaler Mensch zu fühlen. Es ist ein Körper und ich kann ein Bikini anziehen und ins Wasser gehen. Und das konnte ich halt nicht, weil ich das für mich, ich hab's mir nicht erlaubt, dass ich dachte, ich war so voller Zwänge und Glaubenssätze und denke so, nein, solange mein Körper so aussieht, geht das auf keinen Fall und so weiter. Und ich bin aber so Also ich habe wirklich mich so weit durchgekämpft und dann scheitere ich jetzt am Meer stehend daran, dass ich da irgendwie mich in einem Kleid totschwitze. Das mache ich jetzt nicht.
Es war einfach schweineheiß und du hast einfach dieses Kleid, Spanien was so vieles bedeckt. Und,
ja. Also wirklich. Und habe dann gedacht, so, ich traue mich jetzt für mich und sei es nur für ein einziges Mal und ziehe ein Bikini an und gehe schwimmen.
Und was ist passiert?
Ja, das Lustige ist, nichts und Gutes. Weißt du, das ist so,
Was war das Gute?
Wir sind am Wasser stehen, kurz bevor ich mich getraut habe, ins Wasser zu gehen. Und ich die ganze Zeit Angst habe, okay, jetzt bewirft er mich mit Tomaten. So Leute werden was dazu sagen. Und das wird wie die Erfahrung ganz am Anfang am Buch mit dieser Frau da beim Spaghetti-Eis und so. Und ich werde das aber aushalten, weil ich möchte, dass für mich, für das in mir, was kaputt ist, möchte ich das aushalten, um zu sagen, wir schaffen das so. Und was passiert ist, dass mir zwei Frauen entgegengekommen sind, die wahnsinnig toll aussahen. Oh mein Gott, so schöne Frauen. Und einfach mich anguckten und zuwinken und ich dachte, okay, jetzt kommt's und einfach nur ganz laut riefen, guapa, was das spanische Wort für Schönheit ist. Guapa, ist und dann weiterging und dann dachte ich so.
Cool. Siehst du? Ach, das ist schön.
Ja, es war total schön.
Na gut, dass du es gemacht hast, denn auch das war ein Satz, an den ich mich noch erinnere, denn du hast in deinem Kleid ja so geschwitzt, als hätte ich am Morgen einen Toaster angezogen.
Ja.
Da kriegt man ein gutes Gespür dafür.
Wie heiß es ist. Ja, es war ein schwarzes Rollkragen-Wollkleid. Und ja, es war Spanien im Sommer. Überleg mal. Aber Hauptsache, als würde ich, und das ist ja das Witzige, ne? Als würde ich in einem schwarzen Rollkragenkleid deutlich schlanker aussehen als in einem luftigen Sommerkleid. Ich bin immer noch übergewichtig. Es ändert nichts. Ja. Ist nur im Kopf. Und das abzustreifen, dafür war der Bikini irgendwann auch gut.
Es gibt wieder sehr viele schöne Sätze, weise Sätze, klare Sätze, Sätze, die einfach wirklich die Dinger ins richtige Licht stellen, die dann auch große Freude machen in diesem Buch. Ich musste auch sehr lachen über den Satz, denn den kannte ich noch nicht. Kann es sein, dass deine Schaukel zu dicht an der Hauswand stand? Hast du dir den ausgedacht oder kennst du den aus deiner eigenen Kindheit?
Den der ist glaube ich auch schon ein bisschen älter. Ich habe den irgendwann mal irgendwo gehört und fand den sehr, sehr witzig, weil das könnte man einige Menschen öfter mal fragen.
Total. Kann es sein, dass deine Schaukel zu dicht an der Hauswand stand? Also siehst du, ich hatte den noch nicht gehört. Man denkt ja immer, ach komm, diese klassischen Gags, der klingt wie so ein Klassiker, aber die hat man doch gehört. Hatte ich aber nicht.
Schön.
Nicole, danke dir wieder für diese schöne Begegnung.
Ich danke dir, immer toll.
Mit so vielen schönen Momenten wieder und ich freue mich aufs nächste Mal schon.
Ich mich auch, sehr.
Bis die Tage wieder.
Ich freue mich drauf.
Talk mit Thies.
Das war wieder herrlich mit Nicole Jäger. Und hier kommt noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Mein Name ist Caro Worps und zusammen sind wir
Too Many Tabs.
Too Many Tabs, der coole Podcast in der ARD-Audiothek, in dem wir uns jede Woche Mittwoch treffen, um gemeinsam unsere offenen Tabs zu schließen.
Ja, wir sind ja schon in so manchem Rabbit Hole verschwunden und jeder kennt es ja. Man fängt irgendwie an mit einem YouTube-Video, dann klickt man sich von Tab zu Tab und landet nachts um 3 dann irgendwie bei irgendeiner Dokumentation und fragt sich, ja, wie bin ich denn jetzt hier bei diesem Sexdelfin gelandet oder was hat's mit dem Kriegsbär Wojciech auf sich oder solche Sachen?
Wir hatten den 30-jährigen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, WK1, WK2. Aber einer ist wirklich nicht so bekannt. Es ist der Spezi-Krieg.
Okay.
Die meisten Softdrinks kommen ja aus den USA. Und ich bin davon ausgegangen, Spezi auch. Aber Spezi kommt aus Bayern, aus deiner Heimat.
Ich weiß.
Wusstest du das?
Ja klar, wir sind stolz wie Oscar.
Ja, und wenn ihr uns jetzt nicht witzig fandet und auch noch unsympathisch, dann hört doch den Podcast einfach wegen unserer Gäste.
Hallo, mein Name ist Tarkan Bakci.
Mein Name ist Maria Popov.
Mein Name ist Magnus Paul.
Hallo, mein Name ist Sebastian Hotz, El Hotzo.
Mein Name ist Ernie und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Quietscheentchen.
Mein Name ist Klaas Eurer Umlauf.
Mein Name ist Pasha Ismaili und ich schließe heute meine Tabs zur iranischen Revolution auf Social Media.
Wow, das waren ja Spitzengäste.
Ja, also da würde ich auf jeden Fall mal reinhören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.